Hallo,
Ich bin der Wolf.
was?
Mein Name ist Wolf. Die sieben Geister haben mir doch die Steine in die Plauze gesteckt.
Ja, wir müssen nicht, dass das
Es
jetzt so
wird
eine.
besser.
Du hast immer noch
Nee,
Probleme
jetzt
mit,
heute ist
seit
der
du beim Griechen
ja,
warst.
heute ist der
Das ist nicht
erste
dein
Tag,
Ernst.
heute ist der erste Tag, wo es wirklich wieder so ganz ohne Beschwerden ist. Sonst waren da, also da haben die Geistlein ordentlich Leistung gebracht.
Was, das stimmt, die Geißlein, die
Der Wolf
schmeißen
und die
dem,
sieben
ja, richtig,
Geistlein.
die schmeißen dem irgendwie, dann geht der unter im Bach oder so,
Genau.
ne? Wie war das nochmal? Das
Ja.
ist lange her. Ja, und
Ja.
das ist dir auch, ja gut, du hast dir selber, du
Ja.
hast die sieben Teller deiner Kinder leer
Ja.
gefressen.
Nur was keiner weiß, K1 und K2 haben mich dann auch wirklich in den See geschmissen.
Aber du hast es
Nein,
geschafft.
es ist
Das
alles gut. Es geht wieder. Ich trinke jetzt mal wieder ein, was ist das hier, so ein Kaffee mit Milch? Milch ist ja dann
ja,
bei
das
sowas
kann man
gar nicht, Milch ist
Cappuccino
bei
oder,
sowas
ach, ist
gar
das
nicht gut,
so?
ne? Aber egal. Ja, ich
Ich bin eben
wollte.
noch extra losgeradelt.
Ehrlich?
Ja,
Ja, aber
um mir eine
warum war denn,
Milch zu
aber es
holen.
wirkte doch wieder, wir sind bei Schmiso, um es euch zu erklären.
Endlich können wir mal wieder in Person,
Beide
ne?
doppelt geimpft, beide
Yes.
voller Impfschutz. Jetzt geht's erst recht. Es ging ja auch vorher hin und wieder mit Abstand, aber jetzt dürfen wir ein gutes Gewissen haben. Ich wollte irgendwas ganz Spezielles, Schmiso, und jetzt habe ich es vergessen. Also A war es wieder relativ unvorbereitet. Okay, der Kaffee stand schon auf dem Herd, aber nichts aufgebaut, nichts
Ja, Moment, wer
angeschlossen.
hat,
Und ich habe mein Stativ
ja,
vergessen.
so,
Ja.
wer hat hier nichts mitgebracht und kann froh sein, dass ich perfekt ausgerüstet bin? Das ist doch schon wieder. Du wolltest sie ja fragen, ich hatte ein tolles Wochenende auf der Hochzeit
Ja,
von
dein
unserem
bester
Freund Alex
Freund,
Klich,
ja,
genau.
das ist schon dein bester
Das
Freund,
ist
das kann
mein
man
bester
sagen.
Freund, so ist es,
So, warst du
ja.
Trauzeuge eigentlich?
Ja,
Er
genau,
war
auch
ja auch
das.
deiner.
Genau. Du hast ja richtig aufgepasst, Mensch. Ja.
Ja, das unterscheidet uns beide. Ich interessiere mich auch für andere Menschen. War schön?
Moment, du interessierst dich für dich und dich.
Für andere
Das sind
Menschen.
für dich
Das
immer
hast
die
du noch nicht,
zwei
aber
Dinge.
das erkläre ich dir im Laufe der Zeit. Du wirst das irgendwann begreifen.
Ja, es war ultra schön. Wirklich, es war ja auch geiles Wetter. Wir waren da so am Chiemsee in so einer Location und ach, es war einfach grandios. Freitag zusammen aufgebaut. Wir sind Donnerstagabend schon angereist. Samstag war dann die große Feier und Sonntag noch ein bisschen austrudeln lassen und abbauen. Und gestern, ich habe ein ganz bisschen was von Deutschland, weil in der Tat jemand ein iPad dabei hatte und das deutsche Spiel gestreamt hat. Aber das musste ich mir dann gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, noch anschauen, um dir jetzt auch annähernd Paroli bieten
Du
zu
musst mir
können.
nicht Paroli bieten, wir wollen uns ja darüber unterhalten. Ganz kurz noch, ich muss den
Richtig.
Leuten das erklären, wenn die hören, Chiemsee, Hochzeit und war toll. Das ist die Generation Erbe hier in München, das muss man wissen. Denen geht's eh sehr, sehr gut. Und dazu
Ja,
gehört
da bist
natürlich
du.
auch Florian Schmidt-Sommerfeld. Das muss man die Leute müssen das einordnen können. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir sind in erster Linie jetzt eine Arbeiterklientel. Und nur um den Leuten das ganz kurz, dass sie es einordnen können. Das war vielleicht noch wichtig. Und jetzt muss ich dich, fragen. Ah, nee, komm, vorher sollten wir den Mann zu Wort kommen lassen, der momentan gerade die XXL-Version von Take Me Out produziert. Er hat
Ah
wohl
ja.
sehr viel Spaß. Ob das eine gute Nachricht für die Zuschauer ist, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Aber wir lassen ihn kurz zu Wort kommen.
I'm sexy and I know it.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lausch am Griff, Lausch am Griff. Lausch am Griff.
Soweit also Jan Köppen. Im Sommer dann mehr XXL-Sendungen von Take Me Out. So, jetzt muss ich dich was fragen, Schmiso.
Ja.
Wie ist das? Das interessiert mich jetzt wirklich. Wie ist das, wenn man ja irgendwie auf, wo guckst du jetzt auf dem Handy drauf?
Ich habe nur meine Themen mal hier, weißt du doch, mal
Pass auf, du weißt ganz genau, dass ich etwas hasse wie die Pest. Wenn ich mit jemandem spreche
Entschuldigung,
und das
ja.
Gefühl habe, er ist mit etwas
Aber
anderem
ich höre dir
beschäftigt.
komplett
Das ist
zu.
ja auch so ein Phänomen, nicht nur unserer Branche, sondern irgendwie, was ich immer häufiger
Ja, du
beobachte.
hast recht, ich bin
Man
da nicht.
unterhält sich, man redet und plötzlich merkt man, der andere ist gar nicht mehr bei einem.
Aber ich bin
Der, so,
komplett.
pass
Hast
auf.
du nicht gemerkt, wie meine Augen
Ja,
groß
weil du
geworden sind?
registriert hast, dass gleich was fliegt. Und zwar deine Kaffeetasse hier. So, pass auf, das macht man nicht. Du kannst gleich auf deine Liste
Entschuldigung,
gucken.
ja.
Mich interessiert das aber tatsächlich. Wie ist das, wenn man dann so ein Spiel, wo man ja mitbekommen hat, dass plötzlich, wir sind ja schon wieder so gut wie Europameister, aber man hat ja mitbekommen, da ist was passiert an dem Abend in Fußball-Deutschland. Mhm. Und wenn man das dann nachguckt, ist da auch nur ansatzweise noch was von dem Gefühl, weil das ist ja das, was für mich Sport ausmacht. Du musst dann live dabei sein, weil dieses Gefühl, wow, was geht denn da ab, kann doch eigentlich gar nicht mehr
null,
da sein.
Null, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich war auch... Also wahrscheinlich war ich auch einfach müde, aber ich habe mich auch, ich meine, der beste Freund heiratet ja nur einmal im Leben, ne? Ja. Deswegen
ich finde, da solltest du auch die Prioritäten dann setzen. Da ziehe ich den Hut vor dir. Deine generelle Oberflächlichkeit hast du da mal übersprungen, finde ich sehr gut. Kompliment an dieser Stelle. Meine
generelle. Ah, oh,
ich bin gut drauf heute.
Ich war in der Tat emotional. Das war eine ganz andere Hausnummer. Deswegen hätte ich mich jetzt emotional. Ich habe kurz vor der Halbzeit mal 5 Minuten mitgeguckt und das war genau als das 2-1 gerade.
Soll ich dir was sagen? Der Alex Klich ist dein persönlicher Robin Gosens.
Ja, das könnte man so sagen. Ja, schön. Mensch, der Fuschi.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du. Nimmst
da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt's ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack, ich hatte ja neulich, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt's jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt's alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Manchmal kommt auch noch mal was Sinnvolles. Ja. Da bin ich jetzt ganz perplex. Ja. Ja, nee, dieses Gefühl stellt sich gar nicht mehr ein, sondern in der Tat, ich hatte ja auch das meiste mitbekommen, tolles Spiel, alle happy, wie sie gebrannt haben. Ich weiß gar nicht wie, aber irgend sowas kriegt man ja dann doch mit. Wahrscheinlich habe ich auf Twitter Sachen gelesen und die Leute reden dann ja doch auch am nächsten Tag ein bisschen drüber. Und Gosens, hast du schon gesagt, ganz toll und so. Aber ich habe das Spiel eher mir angeguckt, um es nochmal zu erleben und eben zu sehen, was haben sie denn vielleicht wirklich anders und besser gemacht als im Frankreich-Spiel oder wo habe ich jetzt die Gründe gesehen, warum es einmal so lief. So habe ich mir das Spiel angeguckt, so richtig emotional wie die feiernden Leute in ganz Deutschland in der Außengastro. Das hat sich bei mir gar nicht eingestellt.
Wobei, das ist ganz gut, weil wir da zwei völlig unterschiedliche Blicke drauf hatten. Ich bin ja wirklich purer Fan, trotz dieses Podcasts und unserer Sonderfolgen zur EM. Sie kriegt mich nicht wirklich. Ich kann dir nachher auch noch 2-3 Punkte erklären,
so?
Warum
ist
das so
gar
ist.
Nicht,
ja, ja, Moment. Und mein persönlicher Alex Glich ist ja Robin Gosens.
Weil der hat dich heiß gemacht.
Der hat mich tatsächlich, und zwar, und das endlich mal wieder, Schmizo, endlich mal wieder, durch einfach nur geil, mit Leidenschaft, und zwar nicht aufgesetzt, nicht irgendwie, ich zeige den Leuten jetzt, ich will, sondern mit echter Leidenschaft Fußball gespielt und hinterher keine weichgespülten Aussagen, die ich sowieso schon kenne, sondern du hast ihm angemerkt, und es liegt ja auch in der Natur der Sache, der hat halt nicht schon 50 Länderspiele und der hat nicht schon 30 Länderspieltore und der hat nicht 27,
oder was war's?
Keine Ahnung, ist mir auch Wumpe. Der hat sich einfach tierisch gefreut. So, und ich habe das als Fan geguckt, habe auch übrigens nicht darauf geachtet, wer wie kommentiert, welche Experten welche Einschätzung geben. Randnotiz, ich habe sogar diesmal ein wenig in den Vorlauf reingeschaut, bin zu der Feststellung gekommen, das alles brauche ich nicht, selbst wenn Deutschland
wirklich
spielt. Nein, weil es ist doch so, das machen wir doch schon hier im Podcast. Wir werden doch auch nachher besprechen, wie man gegen Ungarn agieren sollte. Und ja, wenn wir beide das untereinander besprechen, welcher Fußballexperte sollte dann mir noch irgendeine Erhellung
jeder
liefern?
Jeder. Das ist sehr einfach zu beantworten. Hat mir in der Tat ein bisschen gefehlt, weil Vorberichte, Nachberichte im Real Life, das war mir dann zu krass. Und ich habe gemerkt, scheiße, ich hätte schon gern, aber ich hatte auch die Zeit gar nicht. Ich habe mir das Spiel angeguckt, aber witzig. Ja, da sind wir ein bisschen anders.
Ja, da sind wir total anders. Kommen wir vielleicht auch im Laufe dieser Ausgabe noch drauf. Warum mir vielleicht auch wirklich da so manchmal der Bock fehlt. Ich finde übrigens, der fehlt mir in erster Linie. Mein Name ist ja in zweiter Instanz Thiago Alcantara.
Ja, Moment, der hat gesagt, der moderne Fußball geht ihm gegen den Strich, ja, ne?
Der hat so viel im SZ-Interview vor ein paar Tagen, der hat mir in vielen Punkten, ich meine, pass auf.
Javier Caceres wieder, oder?
Egal, pass auf. Nein, ja, es geht, der geht mir, der steht ja nicht im Verdacht, nur so ein Dampfplauderer zu sein, wie ich als ehemaliger Sportjournalist. So, wenn ich so manchen Leuten glauben darf. So, pass auf, nein. Aber der hat mir so aus der Seele gesprochen, Schmizo. Aber da kommen wir gleich drauf, weil er einfach so viele Dinge aufgezählt hat.
Habe ich leider nicht gelesen.
Was,
da musst
was
du
wirklich
mich da ein bisschen
an diesem modernen Fußball und dem Ganzen drumherum, der Berichterstattung, des Regelwerks etc., der neuen Systematik und Taktik in Anführungsstrichen, was ihm da auf den Sack geht. Er hat das natürlich sehr freundlich ausgedrückt, aber sehr fachlich fundiert. Er sollte auch wissen, worüber er spricht. Kommen wir aber kurz zurück zum Deutschlandspiel. Die haben mich gekriegt, in erster Linie Robin Gosens, weil das war wirklich der Motor. Und soll ich dir was sagen? Ich war noch nicht mal in dem Modus, wie, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele. Ich konnte das ja leider nicht verfolgen auf Twitter. Aber ich glaube, als das Tor für Portugal fiel zur Führung, also ich habe auch da gesessen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Gosens machte vorher ein geiles Tor, ja, abgepfiffen.
Alter, was ein eingesprungener Seitfallzieher.
So,
Wahnsinn.
Und dann kriegst du, so pass auf, du hast das erste Spiel mit einer überschaubaren Leistung gegen Frankreich 0-1 verloren, bist gut gekommen ins Spiel gegen Portugal, machst ein Tor.
Ich finde richtig gut.
Das zählt nicht. Und fängst dir durch Cristiano Ronaldo, er hat noch nie gegen Deutschland getroffen, das 0-1.
Und was für ein Kacktor auch noch, ne? Also verteidigt Kacke, gespielt natürlich super von den Portugiesen.
Weiche Faktoren in dem Punkt würden besagen, du bist mausetot. Es läuft alles gegen dich.
Ich finde aber, die waren auch eine Viertelstunde raus.
Ja, aber nicht so, da hast du recht, dann hat man, aber weißt du, ich
also
glaube...
Also sagen wir, die haben wirklich, wie soll ich das jetzt, also die haben wirklich gebrannt, so ausgelutscht, dieses Wort, die haben wirklich, ich fand es faszinierend, die erste Viertelstunde, wie die, also erstmal das Pressing der Portugiesen ja völlig ins Leere gelaufen, die haben ja nach 3 Minuten gesagt, scheiße, wir müssen uns zurückziehen, weil die spielen uns rund da hinten, total ruhig, das liegt natürlich an der spielerisch überragenden Doppel-6, was die Kehrseiten sind, hat man dann vielleicht auch gleich gesehen bei dem Gegentor, da macht Gündogan leider nicht das, was er tun sollte, aus meiner Sicht. So, aber dann, finde ich schon, fällt das Tor und sie sind immer noch auf einem ordentlichen Level, aber dieses, Alter, die Portugiesen, wir fressen heute Gras und nehmen jedes Klischee, das hat ja wirklich gestimmt. Die haben so gebrannt und ich finde, das war schon, es war nicht schlecht oder so, aber dann haben sie auf einem normalen Level gespielt und davor war ich wirklich
normal,
begeistert.
So, das habe ich doch gerade angesprochen, absolut. All das, was ich genannt habe und dann, ne, das musst du ja erstmal verpacken und das finde ich übrigens, das haben sie super gemacht und ich meine, ich muss ja zugeben, ich gehörte ja zu den 82 Millionen, die es besser wissen als Jogi Löw, ich Hab ja auch fabuliert, aber nicht, weil ich Jogis Aufstellung scheiße fand.
Viererkette meinst du?
Viererkette. Mhm. Und bei mir wird ja immer Goretzka spielen, auch wenn er noch gar nicht für 90 Minuten zur Verfügung steht.
Kreuzbandriss, Armbruch,
so. Rein. Das sind ja dann auch immer nur Spielereien und ich nehme mich ja im Gegensatz zu vielen anderen, die dann meinen, sie sind dann doch besser als der Bundestrainer, nicht immer so ernst. Aber das fand ich schon spannend. Weißt du noch, dass wir im letzten Podcast drüber gesprochen haben, dass du ja gesagt hast, ich meine sogar ich wäre es gewesen, dass ich gesagt habe, hey, am Ende ist es aber doch gar nicht die Systematik. Am Ende ist es doch das, wie du das mit Leben füllst. Und du kannst es über die Außen erledigen. Und sie haben es über die Außen erledigt.
Ich finde, das war der ganz große Unterschied, weil ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt.
Bin schon ein bisschen stolz auf mich.
Ich habe, aber das stimmt zu 100%. Wenn du so feurig rausgehst, wie die das, wenn du die Portugiesen im Zweikampf niederringst, weil ich finde, hinten sind sie nicht die Besten. Und die, also hinten sind sie nicht so gut besetzt, rum der ist vielleicht mal ausgenommen, aber auch der sah ja nicht glorreich aus. Im Mittelfeld ist es so spielerisch überragend, aber da ist ja auch vielleicht Renato Sanchez, sonst so einen richtigen Bulli haben die ja nicht.
Was war das bitte für ein Schuss, den der da, das wäre das 3-4 aus portugiesischer Sicht gewesen. Der Pfostentreffer von dem, Viertelstunde vor Schluss. Kannst du dich erinnern?
So, nein, warte mal, ich habe nur den, noch den.
Pass auf, wenn du ihn, wenn du es nicht, ist jetzt nicht, um dich bloßzustellen. Der hat ein Ding von der Strafraumgrenze abgefeuert. Schmiso.
Sag mal, bin ich jetzt doof?
Wirklich? Fast aus dem Stand.
Aber ich habe
Pfosten. Neuer hat den nie gesehen, den Ball. Der hat den immer nur gehört. Dann wäre es übrigens nochmal sehr interessant geworden. Das nur so am Rande. Ja, bei
einer Viertelstunde, sag mal, das gibt, vielleicht war ich da einmal kurz.
Ja, der ist ja auch erst eingewechselt worden.
Zur Pause, glaube ich, kam der.
Ja, zweite.
Ich habe nur noch diesen Freistoß von Ronaldo im Kopf, der ja dann aber doch einen Meter drüber gezischt ist.
Hast du nicht gesehen?
Hä, ich weiß nicht. Doch, ich hab's.
78. So.
Hä, ich bin gerade.
Ja, und dann knallt der ein Ding, dass du wirklich, ja, pass auf, vielleicht hast du ihn auch gar nicht registriert beim, wenn du hast ja wahrscheinlich wieder einen im Sulki gehabt, nachdem du so gefallen
hast. Nein, ich war fit.
Den hat man kaum gesehen, das machte nur Patsch. Mhm. Den hast du erst in der Slow-Mo richtig gesehen. Ich habe selten mit so wenig Anlauf einen Ball mit so viel Tempo gesehen.
Krass, okay.
Das nur so am Rande. Du warst aber dabei, was vielleicht.
Ach so, ja, was du gesagt. Also erstmal, sie haben das, sie haben einfach denen das Leben sau schwer gemacht, weil sie sauber hinten rausgespielt haben. Das fand ich extrem stark. Auch unter dem Druck, den Portugal versucht hat zu erzeugen, der ist nie angekommen. Und sie waren total, für mein Gefühl, manchmal sagen die Zahlen ja was anderes, für mein Gefühl waren sie im Mittelfeld total Zweikampf überlegen. Was ich überraschend finde mit Groß und Gündogan, aber auch das war ja nicht nur die, aber das haben alle gut gemacht. Und das, was du gesagt hast, du musst es über die Außen spielen, oder in dem System musst du es über die Außen spielen. Und was ich so erstaunlich fand, war, die haben es wirklich geschafft mit den drei vorne, die ständig am Rochieren, Rotieren sind. Ich hatte das Gefühl, die komplette portugiesische Viererkette ist immer in sich zusammen. Die wollten immer enger in den Strafraum rein. Und dadurch wurde unendlich viel Platz außen frei. Und das ist das, was Tuchels System, der spielt ja quasi genauso, so stark macht, dass die Außenverteidiger im richtigen Moment zu echten Außenstürmern, wenn man so will, werden. Und das ist das, was mir so aufgefallen ist bei den Deutschen, weil das war, finde ich, auf einem anderen Level als gegen die Franzosen.
Wir hätten ja früher gesagt, und endlich sind sie mal in die Spitze gekommen und sie sind hinter die Abwehr gekommen. Heute sind das ja tiefe Läufe und tiefe Bälle, habe ich gelernt. Das hat's übrigens, das war der entscheidende Unterschied.
Oder auch mal neben die Abwehr, finde ich.
Ja, aber du hast zum Beispiel Gosens, guck dir an, wie viele gefährliche Situationen mit dem fast auf der Grundlinie, auf der Torauslinie der Portugiesen. Das ist ja so schön, ne? Mir ist das alles total schlüssig und ich habe es schon immer gewusst, wenn es dann so gelaufen ist. Ich sag dir nur, gegen die Franzosen morgen würde es wieder nicht so funktionieren, weil das eben eine andere Fußballmannschaft ist, vor allem mit einer anderen Viererkette hin und mit einem ganz anderen Mittelfeld, das defensiv ganz anders funktioniert.
Das ist der Punkt. Da können nämlich auch die Außenverteidiger, aus meiner Sicht, die haben es auch völlig übertrieben mit der Hilfe nach innen. Die Außenverteidiger, also du hast bei Portugal zwei Sechser, die sehr defensiv gedacht haben, zwei Innenverteidiger. Das heißt, du hast immer einen Mann mehr im Zentrum gegen die drei deutschen Offensiven. Und wenn dann eben Gündogan groß nachrücken, dann müssen die Offensiven von Portugal natürlich mit nach hinten arbeiten. Aber ich hatte das Gefühl, die Außenverteidiger haben sich immer nur drum gekümmert. Scheiße, wo läuft der Müller hin? Scheiße, wo läuft der Gnabry hin, der Havertz? Ich gehe da mit. Und hart gesagt, für Kimmich und Gosens haben die sich überhaupt nicht interessiert. Und das haben die Franzosen natürlich viel besser gemacht. Weil da haben die beiden die Außenbahn gehalten. Kannst du natürlich auch machen, wenn du weißt, der Kanté, der kann auch alleine gegen die drei deutschen Offensiven spielen. So.
Darum sind die einen auch Welt und die anderen nur Europa.
Ja, ja.
Oh Gott, ist das ein Schwachsinn. Ah, ach, herrlich.
Ich bin heute gut in Form.
Ach Gott.
Vielleicht noch eins, und mir hat halt an dem Gosens so gut gefallen, das war tatsächlich wie irgendwie auf einem Bolzplatz im Pott. So, also der hat natürlich ein bisschen besser als auf einem Bolzplatz im Pott gespielt, aber so wirkte der Kerl. Und da siehst du mal, aber so, das ist jetzt nur logischerweise nur meine persönliche Meinung. In dem Moment gefällt mir dann Fußball, in dem Moment gefällt mir wieder die Nationalmannschaft. Ich bin im Gegensatz zu vielen anderen nicht der festen Überzeugung, dass sie jetzt schon so gut wie Europameister sind. Aber sowas macht einfach so viel mehr Spaß. Klar, wenn du jetzt dann am Ende 4-4 spielst, überwiegen wieder die negativen Dinge. Aber das war so schön. Weißt du, wenn du da einfach so sitzt als Beobachter und nicht mit irgendeinem analytischen Gedankengut. Ich meine, wäre ein Witz, wenn ich das versuchen würde. Das hören wir ja nicht in diesem Podcast, ja. Aber das hat schon Spaß gemacht. Aber
so, ich habe übrigens, bevor ich mir das Spiel angeschaut habe, habe ich noch die 18 Uhr Live-Spiele gesehen, und da war natürlich im Vorlauf auch noch mal große Rückschau auf Deutschland erstmal.
Welche 18 Uhr? Gestern oder was?
Ja, genau.
Das hast du dir doch jetzt nicht ernsthaft angeguckt.
Ja, doch.
Italien B gegen Wales, das hast du dir nicht ernsthaft angeguckt.
Habe ich mir angeguckt, aber ich habe die meiste Zeit geschlafen währenddessen, muss ich auch sagen, weil ich musste dann doch noch mal einen Nachmittagsschläfchen.
Ein verrückter Hund.
Ja, ich habe das halt laufen lassen.
Avoider Hund.
Aber ich wollte vor allem auch noch mal die Rückschau auf Deutschland so ein bisschen sehen. Daher wusste ich dann übrigens auch schon, bevor ich es angeguckt habe, das meiste, weil das natürlich alles noch mal zerkaut wurde in aller Ausführlichkeit. Was mich da überrascht hat, war, davor kam, bevor die Aufarbeitung kam, kam nochmal so ein kurzer Nachrichtenbeitrag. Und da habe ich bei den Leuten genau das gesehen, was du beschrieben hast. Die haben dann immer so zwischengeschnitten mit, hier der Jubel auf der sonst wo Fanmeile in Berlin gibt es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, und da habe ich gemerkt,
wo gemeinsam geguckt, wo sich so, auch plötzlich also wildfremde Menschen in den Armen lagen. Und
wirklich so, aber auch mit welcher... Ja. Mit welcher Euphorie,
mit Bauchgefühl.
Alle gejubelt, aber das war schon außergewöhnlich. Ja. Also ich habe sowas, früher habe ich auch viel und gerne solche Spiele mal, nicht unbedingt so Halbfinals, Finals, da will ich schon immer sehr das Fußballerische. In der Vorrunde bin ich auch gerne mal mit Kumpels im Biergarten gegangen, und für sowas habe ich schon ein Gespür, wie intensiv die Leute so mitgehen.
Das war echt.
Das Gefühl, die Leute haben genauso gebrannt wie der Gosens. Ich finde übrigens, weißt du, wie gesagt, ich wusste das alles schon, vielleicht überzeichnet das Gehirn auch deswegen, aber wie der allein schon das vermeintliche 1-0, was am Ende nicht
zählt, gefeiert hat.
Ey, das war ja unfassbar. Also das war wirklich einfach mehr, das war noch mehr, als man normal ein wichtiges Tor feiert.
Aber soll ich dir was sagen? Was ihn unterscheidet von vielen anderen, die vielleicht versucht hätten, einen ähnlichen Jubel hinzubekommen. Bei ihm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass es nicht völlig deppert drüber
ist. Es ist rausgeplatzt.
Ja, bei ihm ist das echt, das ist ehrlich. Und ich kann mir vorstellen, ich nenne jetzt keine Namen, ich kann mir 4-5 Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft vorstellen, die ähnlich das versuchen würden und vielleicht auch mit Gestikulieren Richtung Publikum und so. Und ich hätte wieder diesen komischen Gedanken im Hinterkopf, ja, ist klar.
Jetzt, also von Kai Havertz, den liebe ich spielerisch, aber würde ich so einen Jubel nicht erwarten.
Wobei mir geht das auch, es ist sein Charakter, ich weiß, und es ist auch seine Art, Fußball zu spielen. Man darf sich nach einem wichtigen Tor in einem EM-Spiel übrigens auch mal freuen. Man darf das. Aber der ist ja ein sympathischer Kerl, ich glaube, der ist einfach so. Aber wir haben so viele Beamte oft so von der Mentalität, finde ich. Ne? Nein, stimmt nicht. Stopp, streiche das nicht von der Mentalität, von der Außenwirkung oft. Das ist irgendwie...
Ausstrahlung, ja. Aber du, ich glaube bei dem, erstmal hast du das Entscheidende schon gesagt, ich glaube, er ist einfach so, auch wenn man ihn reden hört, ist das ja immer so sehr ruhig.
Hat er ja selbst auch wieder gesagt, ne, dass keiner wohl erwartet hätte, dass er ein Tänzchen macht. Also
So ist er. Und ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, das ist schon... ich glaube, wenn du so unfassbar gut Fußball spielen kannst, vielleicht geht das in jungen Jahren schon los, dass dir vieles zu leicht von der Hand geht und du diese, weißt du, so einer wie ein Gosens, der hat wahrscheinlich in seiner Jugend jetzt nicht immer alle über Flügel und lauter Tore geschossen.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ein extrem talentierter nicht in der Lage ist, sich so extrem zu freuen und Arbeiter das kann. Und das glaube ich nicht.
Nee, nicht in der Lage. Ich glaube nur, es ist einfach
Maradona konnte sich wie ein kleines Kind freuen.
Ja, genau, aber gut, aber der ist vom Typ her anders. Aber zum Beispiel,
das meine ich ja.
Mario Gomez hat sich auch über Tore manchmal nicht so krass gefreut.
Ja, das war auch nie das, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich morgen Abend gerne mal so ein Pläuschen halten.
Aber der hat mal, der ist mal in der Halbzeit von einem Jugendspiel von seinem Vater ausgewechselt worden, weil es irgendwie 14-0 stand. Er hat 13 Tore gemacht und die gegnerische Mannschaft, die haben alle geheult. Und dann musste der den vom Feld nehmen, damit einige, so, weißt du, wenn du so in deiner Jugend spielst, vielleicht
soll auch Menschen gegeben haben, die haben nach Länderspielen geheult, wenn Mario Gomez auf dem Feld war.
Mehmet Scholl, meinst du jetzt? Du bist schon wieder gemein.
Nein,
was soll das denn
jetzt? Ich hab nichts gegen Mario Gomez.
Was wollte ich noch sagen? Ich fand übrigens wieder nur so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Weißt du, was die Franzosen uns vermeintlich, wie gesagt, ich kann das nicht trennen, ob das alles Gedanken sind, die nur kamen, weil ich schon wusste, wie es ausgeht, aber wie der Gosens vor dem 1-1 dieses Ding Vollspann da reintrümmert, das war für mich, und dann ja ein Eigentor, das war für mich 1-1 das Hummelstor, als Hernandez das Ding reinballert, so. Ja. Und das ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Unterschied, weil wie schnell gehst du da drauf, den sauber mit der Innenseite da reinzuschieben? Nee, der Gosens hat einfach durchgezogen. Und so ist das Ding für den Abwehrspieler halt eine Katastrophe und Fliege. Das waren lauter so kleine Bausteine. Deswegen, es war wirklich interessant, weil ich ja viel aufs Taktische eigentlich achten konnte und wollte. Aber am Ende, du merkst wieder, wie man es mit Leben füllt. Du hast schon das Richtige gesagt. Habe ich eigentlich sonst noch was?
Ja, wir sollten vielleicht noch ganz kurz überlegen, ob das jetzt ein Selbstläufer ist gegen Ungarn. Ich sag mal, es ist ein Riesenvorteil übrigens, dass es in München gespielt wird und nicht in Budapest.
Das glaube ich auch.
Weil die Franzosen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ausrede war oder nicht, aber da hast du hinterher schon gehört, nach dem 1-1 gegen Ungarn, so dass die Sonnenatmosphäre, Sonnenhexenkessel logischerweise nicht mehr gewohnt ist.
Griezmann.
Ich finde das teilweise tatsächlich unangenehm, wenn ich so auf die Ränge blicke da in Ungarn. Zum einen, weil mir das einfach, das ist mir zu viel an Zuschauern, das vermittelt so den Eindruck, es ist alles überstanden, das glaube ich nicht. Und auch diese, ich nenne das mal vorsichtig, dieser extreme Nationalstolz gepaart mit leichter Aggressivität, der da aus manchen Fanblöcken rüberkommt, gibt mir ein leicht unschönes Gefühl, um das mal so auszudrücken. Vielleicht tut man dem oder der ein oder anderen da auch Unrecht. War so ein Bauchgefühl, aber lass uns das lassen.
Aber du hast völlig recht, leider gibt's da ja auch, genau, wir müssen nicht vertiefen, aber leider gibt's da ja auch Nachweise, dass manche Fangruppierungen in sehr schwierigen Kreisen zu verorten sind.
Fakt ist aber, dass die Mannschaft, die in erster Linie über Einsatz und Kampf kommt, es den Franzosen extrem schwer gemacht hat. Und so ganz easy peasy die mal wegspielen, da die Ungarn ja jetzt auch noch eine Chance haben, in die nächste Runde zu kommen, wird das nicht. Trotzdem sage ich, wie viele andere wahrscheinlich auch, also als deutsche Fußballnationalmannschaft musst du Ungarn hier in München im dritten Gruppenspiel schlagen. Dann bist du sicher weiter. So. Bei einem Unentschieden steht übrigens auch schon fest, ist Deutschland auch weiter.
Ne, das ist so, ne? Ja, weil ich glaube, genau, ich habe schon, allein die Schweizer sind ja Dritter mit vier, das ist schon so, ne? Ja. Da können nicht mehr so viele mit besserem Torverhältnis, würde ja auch positiv bei plus eins dann bleiben und allein deswegen reichen die vier Punkte. Aber da bin ich komplett bei dir, das haben wir ja, glaube ich, so in unseren Vorschauen. Haben wir überhaupt mal eine Vorschau? Ich weiß es gar nicht.
Nein, das haben wir den Zuhörern, den Lauschern erspart.
Ja, das haben wir ja gar nicht.
Alle, sie müssten ja immer alles, zumindest bei dem, was ich sage, ins Gegenteil drehen, wenn sie dran glauben wollen.
Also ich habe vor diesem Turnier immer gesagt, mein Gedanke war wirklich immer, gegen Frankreich gibt's maximal einen Unentschieden. Ich sehe da aber eher null Punkte. Und die Frage ist dann, wenn sie einen gegen Portugal holen, das ist das Mindest, müssen sie. Wenn sie drei gegen Portugal holen, ist es sogar eine ganz gute Ausgangslage, weil gegen Ungarn musst du halt. Ne? Also das ist ja auch keine Floskel.
Und genau das ist das Problem. Erinnerst du dich noch an die WM 2018?
Als man musste gegen Südkorea, naja, meinst du?
Pass auf.
Ja, richtig.
Du hast dieses verloren, wirklich schlechte Auftaktspiel gegen Schweden. Dann durch dieses Ding da, Kroos, Freistoß, 2-1-Sieg gegen Schweden.
Ja.
Und aufatmen, kollektives Aufatmen. Okay, es war nicht so ein Fest damals wie jetzt das 4-2 gegen Portugal, aber kollektives Aufatmen und Gott sei Dank, damit geht's in die nächste Runde. Und dann spielst du, ja, und Südkorea, also entschuldige bitte, Südkorea.
Ist das sehr gut? Ist Südkorea, wahrscheinlich sind die
Also die anderen Fußball als
aber das wird Ungarn. Aber das wird ein Level sein mit ungefähr wahrscheinlich mit
Stichwort
Ungarn,
weiche Faktoren schon vergleichbar mit der Stimmung damals. also pass auf, natürlich wird Jogi Löw auch daran erinnern und wird sagen, Freunde, hier ist überhaupt noch nichts geritzt. Und das ist ja auch gefährlich übrigens, dass ein Unentschieden reicht. Ne? Das ist ja wieder so ein Ding, ne? Dieser berühmte Spruch, man kann nicht auf
dann Unentschieden. Dann gehst du in der 85., wenn es unentschieden steht, sicher nicht auf den Siegtreffer und vielleicht fängst du dir deswegen dann das 0-1 oder was auch immer.
Also es ist noch kein Selbstläufer, aber das Ding, das, um das nicht so ins Negative zu drehen, das Ding gegen Portugal macht natürlich schon
also wenn
Bock
sie
und Mut.
Wenn sie spielen wie gegen Portugal, vor allem was die weichen Faktoren angeht, Intensität, Zweikampfhärte, wie gesagt, sowas, dann sehe ich da wenig Probleme gegen Ungarn zu gewinnen. Ich habe auch nur so eine Schwachstelle gesehen, die jetzt auch wenig überraschend ist. Wenn du so dominanten Fußball spielst, hat das eigentlich jeder. Die Konterabsicherung war, also besonders bei dieser Ecke, natürlich schon. Das ist halt so die Frage, weswegen ich deinen Ruf nach Leon Goretzka auch so verstehen kann, weil das wird, ich finde, das kann man ihnen nicht mal zum Vorwurf machen, aber das wird immer die Achillessehne sein, wenn Gündogan und Kroos da zusammenspielen und dann noch dazu kommt, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Wer sichert die Ecke ab? Natürlich Gosens, der Außenverteidiger. Das ist normal immer so, weil das die in der Regel eher nicht die Kopfballstarken sind. Und Kai Havertz steht ganz hin, weil du hast drei kopfballstarke Innenverteidiger, die sinnvollerweise bei einer Ecke alle in den Strafraum gehen. Das ist jetzt ein Sonderfall, aber man weiß ja auch, Rüdiger ist sehr schnell, Hummels ist es eher nicht. Da ist so die Frage, solche Konter, das wirst du nicht ausmerzen können, außer du stellst das Mittelfeld wieder um, dann bist du aber nicht mehr so wahnsinnig spielstark wie mit Gündogan und Kroos. Das ist so das im weiteren Turnierverlauf.
Man merkt total, wie geprägt du bist. Das ist so lustig. Nein, das meine ich nicht böse. Aber wenn nur noch Pep Guardiola, Thomas Tuchel und du das Fußballgeschehen bestimmen, haben wir nur noch scheiß Fußballspiele. Weil dann ist das alles, nein, das meine ich jetzt ganz ernst. Jetzt kommen wir gleich zu dem Interview von Thiago. Nein, das meine ich ernst. Vielleicht kann man das auch einfach mal so interpretieren. Klar kann man das so machen wie du. Das ist das Analytische und wir berechnen alles. Wir berechnen alles, dass nichts mehr passieren kann. Gott sei Dank funktioniert auch das hoffentlich nicht.
Nee, aber das funktioniert oft nicht.
Was auf der Punkt, ja, aber wir gehen, guck dir deine Spitzenspiele in England an und du wirst ganz schnell bei mir sein, wie viel Scheißfußball dabei ist. In deiner Sicht toller Fußball, weil alles vorberechnet ist, weil jeder Laufweg, jeder Passweg, wie bespiele ich die Räume, wenn ich die Scheiße schon höre, wird mir schlecht. So, pass auf. Das ist, so sehen die Fußballspiele übrigens auch aus. Das ist für Taktik-Nerds. Nochmal, vielleicht ist das eine Generationenfrage. Mich bewegt das echt, weil ich fand Thiago so geil, weil der ist ja deutlich jünger als ich und der sieht das ganz ähnlich übrigens. So. Dann kannst du alles berechnen, es passiert kaum noch was. Weißt du, wie ich das Tor der Portugiesen bei allem Ärger, ich war Fan. Ich habe mich schwarz geärgert, wie kann man nur, war auch mein erster Gedanke. Und dann habe ich überlegt, sie spielen das richtig geil.
Ja.
Sie spielen das richtig geil und das ist das, wenn das nicht mehr ist, wenn das alles kaputt gemacht wird, weil doch schon wieder irgendeiner da steht.
Nein.
Und genau, Moment, lass mich bitte ausreden, Florian. Wenn das immer alles schon vorberechnet ist und alles total analytisch
Moment.
Dann geht jedes Scheiß-Fußballspiel 0-0
aus. Aber das ist doch das, was ich sage. Du zahlst für alles einen Preis. So, ne? Du zahlst für alles einen Preis und der Preis für dann doch eben eine Dreierkette. Es war ja eine echte Dreierkette. Kimmich und Gosens waren eindeutig so offensiv eingestellt, dass man die nicht als Außenverteidiger rechnen kann. So. Und wenn du dann noch ein Mittelfeld hast von zwei Leuten, die lieber nach vorne als nach hinten denken,
naja,
dann zahlst du diesen...
Die beide nicht super schnell sind, die beide nicht verdächtig sind, Zweikampfmaschinen zu sein.
So, genau das, aber diesen,
also sagen wir
diesen
so, nicht,
Fußballer
nicht, groß kann ja Zweikämpfe schon extrem gut führen. Hat er ja auch in der ersten Halbzeit gegen Frankreich, finde ich, super gemacht. Aber die beide eher, denen beide eher ein Phlegma anhaftet, weil sie übrigens
aber
anders
nein,
Fußball spielen.
Aber Buschi, ich weißt du, was ich nur meinte, ist, das meinte ich jetzt gar nicht, ich fordere ja nicht, nimm einen der beiden raus und gib mir Can und Goretzka als Doppelsechs, nimm sie beide raus, wir müssen hinten besser absichern. Das ist ja Quatsch. Ich meinte nur, ich frage mich halt, funktioniert das, wir sind uns ja eigentlich einig, gegen Frankreich funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil die deine offensiven Stärken, die der Deutschen, besser wegnehmen
gegen Frankreich
und dich noch Ärger auskontern.
Gegen Frankreich musst du mindestens für eine Gleichzahl im Mittelfeld sorgen, weil du das habe sogar ich verstanden.
That's the point. Und gegen Portugal hat das wegen der unfassbaren spielerischen Klasse von den beiden im Mittelfeld und die Außenbahn so gut beackert haben, Gosens und Kimmich, eben funktioniert. Wir wollten ja so ein bisschen nach vorne schauen. Ja. gegen Ungarn würde ich 1-1 wieder genauso spielen.
Ja, da bin ich übrigens extrem gespannt. Das deutet für mich schon darauf hin, wenn du das sagst, werden das die Fußballexperten in Deutschland wahrscheinlich auch, also du bist ja auch einer von ihnen, auffordern. Wahrscheinlich macht Löw jetzt doch wieder irgendwas anderes. Nee, ich glaube, Löw hat seine ganz eigene Idee. Ich glaube, es war auch innerlich für ihn. Ich glaube, der hat sich einen Ast abgefreut. Ja. Der fand das auch affengeil übrigens, weil ich bin mir sehr sicher, dass im Vorfeld, in dem Moment, als die Aufstellung veröffentlicht wurde, in Experten-Twitter Deutschland dürfte in dem Moment wieder der Sturm losgegangen sein. Das ist übrigens auch das Geile am Fußball. Das soll man den Leuten auch nicht nehmen. Ja, solange sie nicht zu klug scheißen.
Weißt du, das Spannende ist halt, wie gesagt, Ungarn bin ich wieder. Und ich fand auch, ich fand es auch für dieses Spiel nachvollziehbar, wenn die beiden Außen echte Offensivleute.
Wie gut ist denn das Mittelfeld der Ungarn?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja, aber sag mal, bin ich jetzt nicht Ungarn fehlt doch mit
Soboschlei,
aber ihr dabei. Herausragender das Mann.
Absolut. Da hätte ich auch dann eher mal Kopfschmerzen im Achtung Umschaltspiel, denn das ist das, was er kann. Ja. Und der könnte dann jemanden wie Soloi einsetzen.
Ja, genau.
Das schon. Aber normalerweise glaube ich, die werden erstmal hinten drin stehen, aber die Ungarn brauchen, und das ist gut für Deutschland, so Ungarn braucht halt einen Sieg.
Ja, das stimmt. Mit zwei Punkten sind sie sicher. So. Also das ist, ja. Genau. Jetzt muss ich mal gucken. Kleinheißler, den kenne ich ein ganz bisschen, aber das ist ein Arbeiter, soweit ich weiß, der jetzt aber nicht eine körperliche Präsenz hat. Der Nagy, soweit ich weiß, oder Nagy müsste der eigentlich auch wieder Handballer Nagy heißen. Das ist, glaube ich, auch keiner, der jetzt, keiner, der Pogba-mäßig eine Wucht hätte, wo du sagst, das funktioniert nicht. Da brauchen wir einen Can oder Gündogan, der dagegen hält.
Du musst jetzt nicht die ganze Aufstellung durchgehen.
Ich wollte nur mal gucken.
Das
ist das Problem. Ich kenne eigentlich nur die aus der Bundesliga. Scholloy und Soloi. So heißt es
mit der Scheiße auf.
Mir hat gestern einer geschrieben, ich weiß gar nicht, worum es da ging, scheinbar um die Bruno Fernandes, spricht man die Portugiesen jetzt so aus, wie sie aussehen.
Ist das wieder Diskussion? Wie soll er jetzt ausgesprochen?
Nee, ich glaube, so ist es schon. Nur einer also
Fernandes,
hat nur einer,
nicht Fernandes, Fernandes.
Fernandes, also okay. Das Portugiesische ist ja
nicht Felix, Felix.
So, und der hat geschrieben, irgendwie bei Twitter, das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ich habe mir das davor nicht durchgelesen, aber der hat auf irgendwas geantwortet und geschrieben, ja, der heißt so, aber der Einzige, der in dem deutschen Fernsehen auch so aussprechen darf, ist Schmiso. Weil ich mich doch so, ich habe doch dafür so auf den Sack bekommen, aber es einfach, sogar der René Adler hat sich ja drüber lustig gemacht, dass ich mich weigere, Fernandes zu sagen.
Wir können da unsere Scherze drüber machen, es gibt tatsächlich auch Wichtige. Das überlassen wir den Linguistikern auf Twitter.
Um noch einmal zu Ding, ne, ein bisschen die Schau nach vorne. Wir müssen es jetzt nicht an einem konkreten Gegner, aber es könnte ja zum Beispiel England warten in einem möglichen, aber das war, glaube ich, nur als.
Da habe ich 10 Minuten reingeguckt gegen Schottland. Ja. Was ist denn das eigentlich für eine Fußballmannschaft?
Ja, bitte frag mich danach nicht, weil ich verstehe das auch nicht. Also wie man aber das ist doch immer das Gleiche. Ich habe schon, vor 15 Jahren weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, du liebe Güte, ey, allein Lampard und Gerrard in einem Mittelfeld und du weißt, wer da noch alles gespielt hat. Und jedes Mal sind die zuverlässigst Achtelfinale, Viertelfinale raus.
Also gegen Schottland, das war wirklich schlimm.
Und weißt du, was das Bittere ist? Jetzt sind sie eigentlich reif von den Spielern her. Harry Kane ist im besten Alter. Rashford ist nun nicht mehr, was war der 2008?
Aber spielt der überhaupt? Der spielt doch kaum, oder?
Ja, das ist ja auch das Problem. Du weißt ja gar nicht so recht, wer ist denn jetzt der Go-To? Also Phil Foden hat sich festgespielt. Sancho schafft's nicht mal in den Kader regelmäßig. Das ist ja irgendwie irre. Du hast aber das
Gefühl. Also liegt's an Southgate.
Ja, so
kann
will ich
schon sein.
Sagen, aber das ist
ich las bei den Engländern davon, dass sie nicht mit ihm einverstanden sind. Ja, was überraschend ist, wenn es nicht so gut läuft.
Ich finde halt so krass, dass die 2018 die positive Überraschung waren. Total junge Mannschaft, wenig Erwartungen, mit richtig geiler Spielanlage, viele Schwächen ausgeglichen. Und wir sind ins Halbfinale gegangen. Jetzt sind die Spieler, es ist quasi die gleiche Mannschaft, die einfach nur älter und besser sind. Da ist ja niemand hinten rübergefallen, der jetzt überaltert ist. Eigentlich sind sie einfach nur besser und sie spielen auf einmal systematisch den viel beschisseneren Fußball. Das ist schon komisch. Und da stellt sich halt dann die Frage, okay, hat der jetzt gesagt, ein bisschen wie die Franzosen. dass man sagt, ey, lass uns nicht zu verkomplizieren.
Aber da
wir spielen auf unsere individuellen Stärken. Aber
sie funktionieren nicht als Fußballmannschaft so gut wie die Franzosen.
Null. Null.
Also, das gegen Schottland, wie gesagt.
Vielleicht ist das der Fehler, dass sie sich zu
sehr. Ich habe sogar eine Viertelstunde geguckt. Ich bin ja so ein Sepper, habe ja hin und her gesäppt. Und alles, was ich gesehen habe, da waren eher, wahrscheinlich ist das jetzt echt ein Fehleindruck, aber da haben mir die Schotten besser gefallen, weil da weiß ich, die rennen die sich die Lunge aus dem Leib und halten
den Battle. Die können, böse gesagt, alle nicht Fußball spielen, außer dem Robertson.
Ja, wobei auch da so zwei, drei können schon ein bisschen kicken, Schmizo.
Aber du weißt, wie ich meine.
Ja, du bist immer so oberflächlich in deiner Analyse.
Wenn sie gewinnen, liegt das zu 80% daran, dass sie dem Gegner das Leben zur Hölle gemacht haben.
Das stimmt.
So. Naja, was wollte ich eigentlich sagen? Naja, also sagen, es könnte jemand wie England kommen. Das ist, glaube ich, wenn wir Gruppendritter wären, jetzt gehen wir mal davon aus.
Im Achtelfinale könnte
Genau, Tschechien oder England würden wir treffen, wenn wir Gruppenzweiter wären, weil die wahrscheinlich ihre Gruppe, die Kreuzgruppe von.
Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt.
Ich glaube, so ist es. Ich hoffe, ich erzähle keinen Schmarrn. Was ich auch nur meine, ist, ich finde, jetzt mit der gleichen Anlage gegen Ungarn weiterspielen und dann bin ich gespannt. Das Spannende ist ja, du kannst ja wirklich ohne groß was umzustellen, mit einer minimalen Anpassung sagen, wir spielen jetzt Viererkette. Ginter spielt rechts hinten, Kimmich geht auf die Sechs. Und
können
du hast
wir das denn das besprechen, Gleiche. Wenn wir wissen, gegen wen es
hast du völlig recht.
Achtelfinale
ich will damit nur
du
sagen,
du schweifst ab,
das,
Florian.
Das ist das große Pfund, glaube ich, was diese Aufstellung, die sich Löw da jetzt gebastelt hat, hergibt. Der Nachteil wäre natürlich wieder, du würdest genau das, die unglaublich offensiven Außen, was der Trumpf war, ich finde auch schon gegen Frankreich, da wurde es nur am Ende nicht gut ausgespielt, du würdest dir das total wieder nehmen. Deswegen gegen Ungarn 100% in diesem 3-4-3 und bitte in der gleichen Anlage wie jetzt bleiben. Und dann bin ich gespannt, welcher Gegner kommt. Sagen wir mal, irgendwann kommen die Franzosen.
Können wir das machen?
Dann würde ich sagen, wir müssen zur Viererkette.
Können wir das?
Ja, okay.
Wir melden uns, liebe Lauscher, wir melden uns schon am 24. Das ist der kommende Donnerstag. Vielleicht war es auch der vergangene Donnerstag. Das hängt davon ab, wann ihr diese Folge hört. Schon mit der nächsten Folge vom Lauschangriff. Dann ist Deutschland in der Gruppenphase durch. Und dann schauen wir mal, gegen wen es geht. Und dann können wir ja auch mal besprechen, wer in der Vorrunde überrascht,
über einen
Spanien
muss man
zum
reden.
Beispiel, die in Sevilla vor ein paar Monaten Deutschland mit 6-0 weggefieselt haben, steht nach zwei Spielen mit zwei Pünktchen da und muss tatsächlich sich Gedanken machen, ob es fürs Achtelfinale reicht. Wer hätte denn das gedacht? Und übrigens, die spielen auch so ein Fußball, wo ich echt sage, gut, das ist immer noch das sind ja so Reste von Tiki-Taka, die da spielen. Das ist mir klar, wenn ich die spielen sehe, das ist echt überholt, das funktioniert nicht mehr.
Ich finde aber schau dir die Spieler mal an, ganz ehrlich, also gut, wenn Morata bisher ein gutes Turnier spielen würde, dann hätten sie zweimal mit drei seiner Tore gewonnen. Wir würden ganz anders reden. Manchmal ist es ja auch nur so, aber ich finde, guck dir die Mannschaft
Arbeitest
mal an.
Arbeitest du denn jetzt bei der Marca oder bei der Ass? Dass du auch so populistisch jetzt über den Stürmer der Spanier.
Ja, sorry, herfällst. Aber es ist doch nur wirklich auffällig, dass der die Dinger einfach nicht macht.
Aber also der hat doch jetzt getroffen. Der hat doch ein Tor gemacht.
Ja, aber der hatte doch Chancen für sechs in beiden Spielen gefühlt.
Wollte ich jetzt nur ein bisschen kitzeln.
Aber guck dir doch die Mannschaft mal an. Ganz ehrlich, war ja auch eine Riesendiskussion. Kein einziger von Real Madrid dabei und der Trainer ist ein alter Barca-Rick. So, naja, lass nicht zu tief reingehen. Aber guck dir die Mannschaft mal an. Ganz ehrlich, bei den Spaniern sage ich wirklich individuell. Da sehe ich aber fünf, sechs, da sehe ich ehrlich gesagt auch Deutschland deutlich besser besetzt.
Erinnere dich an dieses 6-0, wo dann so als Entschuldigung genannt wurde, ja, aber die Spanier sind auch so gut. Offensichtlich war zu dem Zeitpunkt Deutschland so schlecht, oder? Jetzt gewinnt Spanien das letzte Vorrundenspiel 6-0.
Nein, das wirklich, das glaube ich.
Also wie spielen die noch?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber die Spanier, auch wenn sie die Gruppe jetzt schaffen, die Spanier werden nicht um den Titel mitspielen. Also wirklich, das schließe ich aus.
Leute, klipp das Ding raus. 21. Juni. Florian Schmidt-Sommerfeld. So. Die Spanier werden nicht um den Titel mitspielen.
Da stehe ich zu. Und ich krieche zu Kreuze, wenn es anders kommt. Über die Italiener müssen wir noch ganz kurz, glaube ich, reden, weil die sind ja jetzt schon durch. Und selbst mit einer B11, Ich sage dir, ich bin da immer noch, ich kann gar keine Argumente liefern, warum. Ich bin immer noch skeptisch. Ich kann dir nicht sagen, wieso. 3 Siege seit 116 Spielen nicht verloren gefühlt. Und 30 sind es, glaube ich, oder?
Exakt 30.
Sind es genau 30, so. Und kein Gegentor, 3x3 Buden gemacht. Ich kann es dir nicht sagen.
Nein. Gegen Wales haben sie nur
2x3, sorry, so ist es. Ich kann es dir nicht sagen, für mich trotzdem. Ich glaube es irgendwie nicht, dass es bis zum Ende reicht. Also, dass sie den Titel holen.
Ja, ist, also im Moment, glaube ich, werden viele sagen, boah, da haben wir so nicht mit gerechnet. Dieses etwas komische Bauchgefühl habe ich auch. Nochmal, ich muss da ein bisschen feuchtig sein, weil ich mir oft dann nur Zusammenfassungen nochmal im Netz anschaue oder so. Das ist dann neben vielen anderen Aspekten nicht so fundiert bei mir. Aber die haben am meisten Spaß gemacht von allen über die Gruppenphase bisher gesehen.
Übrigens auch von der Art her wieder, ne?
Aber sie haben auch die Spiele vor heimischem Publikum absolviert. Da wächst was zusammen. Die haben das Momentum auf ihrer Seite. Und dann kriegst du irgendwann da plötzlich eine Mannschaft, die hat so gar keine Lust, Sparingspartner zu sein und macht dir das Leben zur Hölle und du spielst plötzlich nicht mehr in Rom. Und genau dann ist es ganz schnell in so einem Scheißturnier vorbei. Das ist ja, was es dann doch für jeden irgendwie so spannend und interessant macht, ist jetzt ein bisschen Larifari gesprochen hier, aber auch dafür bin ich bekannt. Ich wollte es nur mal erwähnen.
Heute sind wir wieder tiefgründig unterwegs.
Nein, ey, pass auf, vieles, das erleben wir doch immer wieder. Da laberst und machst und analysierst du und am Ende kommt's ganz anders, weil einer einen Elfmeter an den Pfosten schießt. Und dann kippt so ein Spiel oder ich weiß nicht was.
Ja, oder wieder, wie wir es mit Morata gesagt haben. Es ist ja einfach wahr.
Ja, und spiel so, pass auf, guck's dir nochmal an, wenn du es aufgenommen hast. Guck dir mal an den Schuss von Sanchez, 78. Minute, Renato Sanchez. Geht der rein? Deutschland schwimmt da sowieso in der Phase. Steht's 4-3. Dann bin ich mir nicht so, also ist ja alles hypothetisch, aber bin mir nicht sicher, ob wir dann nicht darüber reden würden, wie kann man denn von einem gewonnenen Spiel plötzlich nochmal so wackeln und Punkte liegen lassen.
Es stimmt. Andererseits, Goretzka setzt auch einen auf die Latte, ne? Also es hätte.
Ja, jetzt mach mir doch meine These nicht kaputt. Was soll denn die Scheiße jetzt hier? Da schicke ich dich wieder nach Holland, da kannst du Tulpen züchten.
So. 99. Einer schlägt sie alle.
Ja.
9. Juli, in Sat 1. Ja.
ich glaube, das würde heute zu weit führen. Vielleicht machen wir das am Donnerstag, dieses Thiago Alcantara-Interview.
Ach so. Weil ich das so, ja, gerne. Aber dann lese ich es auch
nochmal. Genau, und du wirst sehen, so dass vieles, was ich am modernen Fußball und an der Art und Weise, wie der moderne Fußball vermittelt und behandelt wird, finde ich einfach, ist übrigens auch bei der EM zu beobachten, finde ich einfach schlimm, langweilig. Aber lies es und dann können wir es den Lauschern ein bisschen näher bringen.
Und dann vielleicht daran anschließen, was vielleicht da ja auch so grob reinpasst, ne? Das Regenbogen-Binden-Gate, das ist doch wirklich...
Ja, wobei noch schlimmer, also das ist schon abstrus, sie haben aber das Verfahren eingestellt.
Ja, also wenigstens...
Neuer Regenbogenbinde als Kapitänsbinde, genau. Um mal ein Zeichen zu setzen,
und wurde als good cause. Und da muss ich schon sagen, ja, ey Leute, nicht hier die Scheiße mit jede politische Botschaft ist, das ist nicht mal eine politische Botschaft, das ist einfach der Einsatz für einen Wert, hinter dem die UEFA zumindest behauptet, zu 100% zu stehen.
Ja, da geht's ja mehr um Menschenrechte als um politische Botschaft. Fertig, Ende aus. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ist albern und passt wieder so herrlich ins Bild dieser Vollidioten, die da am Werk sind, tatsächlich der britischen Regierung zu drohen, wenn sie die Einreisebestimmungen zum Halbfinale und Finale bei dieser EM nach London für Sponsoren, VIPs und Delegationen nicht lockert, diese Spiele nach Budapest zu Viktor Orban zu vergeben, weil es leichter ist, ist so erbärmlich. Und ich sag dir eins, Schmizo, ich war schon wieder in Topform, als ich das gehört habe. Das ist ein weiterer Beleg dafür. Wir können uns alle aufregen über Missstände im Fußball. Es wird sich im Leben nicht ändern, weil diese Geld- und Raffgeier der Verbände werden es nie lernen. Und am Ende, wie wir das empfinden. Und da ist jetzt übrigens, bevor wieder einer schreibt, Freunde, da ist übrigens scheißegal, ob wir Sportreporter sind. Wir dürfen, und ich finde sogar, wir müssen uns über solche Missstände auch aufregen.
Ja.
Solange diese Typen, und es sind übrigens, man muss noch nicht mal sagen Typinnen und Typen, es sind nur Typen, solange die das machen, ja, kannst du das alles knicken und verschicken. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt, und ich liebe Großereignisse. Ich habe jetzt abbrechen und die ganze Scheiße einstellen, weil das ist lächerlich, ja. Großbritannien hat gerade, wir haben alle gedacht, hurra, hurra, die Pandemie ist vorbei und jetzt gibt's da eine Mutation und es wird wieder gefährlich. Und die müssen vorsichtig sein und dann sagt die UEFA, ja, Vorsicht, ja, aber wir nicht.
Ja, so. Du hast das Stichwort, glaube ich, ich glaube, Instagram oder so schon geschrieben, die neue Demut. Was haben sie noch alle vor gut einem Jahr erzählt, was sie alles tun und wie froh sie sind, wenn sie überhaupt wieder spielen dürfen? Wir sind ein Jahr danach. Okay, in Europa ist vieles gut durch Impfungen und so, aber man sieht, wie so eine Mutante sowas durcheinander werfen kann. Denken wir mal ein bisschen globaler, sind wir übrigens bei einem Impfstand von, ich weiß es nicht, wahrscheinlich weit unter 10% komplett geimpft.
Ich glaube, bestimmt. Ich habe gehört 2%.
Ja, so, das ist, ja, stimmt, weil, stimmt, Europa ist ja auch nicht mal ein Zehntel der Weltbevölkerung. So, und dann, es ist unerträglich. Du gibst ihnen den kleinen Finger und dann reißen sie doch wieder die ganze Hand ab.
Ja, und dann
ab,
weißt du, im Gesamtkontext, da musst du doch, da brauchst du ja noch nicht mal, normal würden sie ja wieder eine PR-Agentur als Berater nehmen oder eine, weiß ich nicht was, Agentur. Da musst du übrigens nur 3 Hirnzellen und ein bisschen Empathie haben, dass du dann nicht sagen kannst, dann gehen wir nach Budapest. Ausgerechnet Budapest.
Ja. Das ist wirklich... Also, ganz ehrlich, wenn ich mich da reinversetze und keine Ahnung, die würden jetzt sagen, wenn wir bei der ARD oder ZDF arbeiten würden und die sagen uns, Leute, hört mal zu, wenn es in England ist, dann müsst ihr das Finale aus der Box kommentieren, könnt ihr nicht dabei sein, wenn sie es nach Budapest verlegen, können wir hinfliegen. Da würde ich doch trotzdem sagen, ja, aber Leute, das ist doch überhaupt keine Diskussion. Dann können wir da halt nicht hin.
Wenn mein Auftraggeber mir das sagen würde, wir machen das von hier, würde ich sofort einen Post aufsetzen und würde schreiben, aus Solidaritätsgründen habe ich mich entschieden, nicht vor Ort zu kommentieren und diese Reise in diesen schwierigen Zeiten.
Ja, du machst es jetzt wieder lächerlich, weil das Leute gemacht haben, die überhaupt nicht.
Nein, das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
Ja, aber weißt du, ich will nur mal den Vergleich schaffen zu, ganz ehrlich, das muss man ja auch sagen, es wird ja nicht, ich nehme jetzt einfach mal den Schäferin als den Chef, der wird ja nicht sagen, ich möchte das so, sondern es wird ja schon so sein, dass es da Sponsoren und Leute gibt, die auf ihn einwirken und sagen, ey, wir wollen zu diesem Finale, ja, wir zahlen hier einen Arsch voll Kohle, sorg mal dafür, dass wir da alle schön im Stadion sitzen.
So, pass auf, wir reden ja nicht davon, dass Leute, die dazu beitragen, dass dieses Ereignis in die Welt transportiert wird, die was weiß ich, medizinisches Personal, die Journalie, die berichtet, meine Güte, das sind dann am Ende 500 Leute oder so. Nein, wir reden von 2.500 VIPs, Sponsoren und ich weiß nicht was, wo ich einfach sage, dass in dem Fall, so wichtig die Kohle für dieses Business Fußball ist, in dem Fall werden die Menschen, denkt man ja, das verstehen. Wahrscheinlich verstehen sie es nicht und drohen damit, nicht mehr Sponsor sein zu
wollen. Das Gefühl habe ich immer auch. Und du hast es schon gesagt, auch wenn es teilweise ein bisschen sehr viel Geld ist, trotzdem, der Sport braucht viel Geld, um sich richtig geil entwickeln zu können. Das kennen wir aus vielen anderen Randsportarten, wo sie sagen, mal ganz banal, es fehlt Geld für saubere Trainingsstätten und so ein Zeug. Ne? Über sowas reden wir im Fußball ja zum Glück schon Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen ist das total wichtig. Aber trotzdem.
Also wir reden im großen Fußball nicht mehr davon.
Ja, ja, genau, völlig richtig. Sorry. Im Amateurfußball ist das genau das. Wir bräuchten eigentlich einen Kunstrasenplatz, aber wer soll den bezahlen? So, und deswegen können wir im Winter eigentlich nicht trainieren, so ungefähr. Diese Probleme kennt wahrscheinlich jeder im weitesten Sinne, der hier zuhört. So, aber dann, dass man nicht einmal in so einer Notlage sagen kann, ja gut, ich bin der große Geldgeber, aber dann kann ich mich halt einmal nicht auf die Tribüne setzen. Es geht mir nicht ins Hirn. Es geht mir nicht ins Hirn.
Das verleitet einem dann wieder so ein bisschen den Spaß. Ja. Aber ich habe mit dem deutschen Spiel, also mit dem Frankreich-Spiel nicht so sehr, aber mit dem Portugal-Spiel Spaß gehabt und bin als Fußballfan so ein bisschen drin in dieser EM. Ich kann mir vorstellen, dass ich in der K.O.-Phase auch mal Spiele ohne deutsche Beteiligung ganz gucke.
Wenn das nicht hast du kaum, ich habe bisher das, wenn ich zu Hause war, habe ich alles geguckt.
Nee, das ist also ganz ehrlich, wie Italien B gegen Wales spielt, das ist für mich.
Ja, das habe ich auch großteils verschlafen, aber ich habe zumindest ein bisschen was mitbekommen.
Ja, aber deshalb kannst du natürlich auch wieder fachlich fundiert, das ist ja eh deine große Stärke.
Ja. Ne? Bla 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 bla. So, war ich nicht vor 10 Minuten noch der Marca und AS Boulevard?
Ja, du suchst, du machst bisher auch so ein bisschen so ein Fähnchen.
Ich kann einfach beides. Ne?
Das ist deine große Stärke.
Und nix richtig.
Und auch.
So, Sollen wir noch ein bisschen was zu anderen Sportarten? Ich hätte noch mal eine Sache, das kannst du wahrscheinlich deutlich besser würdigen als ich. Vielen Dank erstmal an Stefan, der mir da noch mal einen sehr guten Hinweis gegeben hat. Was wir bei unserer, wir mussten ja im letzten Podcast so ein bisschen was aufarbeiten, weil viel passiert ist in dieser Pause, die wir uns genommen haben. Wen wir völlig vergessen haben, war die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Ja, wir nochmal so.
Aber ich finde, du hast es doch vor allem miterlebt. Das war schon herausragend.
Absolut, absolut. Hat mich auch tierisch gefreut. Ich will ja nur sagen, da darf uns keiner böse sein, dass wir hatten ausgerechnet zu dem Zeitpunkt Pause. Das hatte Gründe und das ist unser gutes Recht. Und wenn wir allen tollen sportlichen Leistungen gerecht werden wollten, dann haben wir ein Problem, Schmieso, weil dann wird nochmal jeder Podcast 3 Stunden. Aber natürlich war das großartig, vor allem wie sie als Team funktioniert haben. Leider, wie wir es auch schon ein paar Mal erlebt haben, ist es dann eben so, dass der letzte Schritt fehlt. Das war 2018 bei den Olympischen Spielen anders. Da hat Silber gegeben und da war sogar Gold möglich gegen die Russen. Aber natürlich war das wieder eine klasse Leistung bei einem besonderen Turnier, auch unter Corona-Bedingungen, auch mit besonderen Kadern. Es ist halt schade, ehrlich gesagt, im Spiel um Platz 3, das war fast zu erwarten, eine klare Niederlage gegen die USA. Es war das Halbfinale gegen Finnland. Ja. Die waren knackbar an dem Tag. Da war die deutsche Mannschaft auch die bessere. Dann hätte es eine Medaille bei dieser WM gegeben. Ich glaube, das erste Mal seit 3000 Jahren.
War geil. Weißt du, für mich als Plattanalyse sozusagen, weil im Eishockey stecke ich ja nur wirklich nicht drin, ich fand das fast geil, in Anführungszeichen, diese Klatsche im letzten Spiel, weil es gezeigt hat, wie krass auf der letzten Rille im Positiven davor gespielt haben, dass die sofort so weggefegt werden, wenn die nicht an ihr Leistungslimit kommen.
Ja, weil du einfach weiche Faktoren, das ist so, du schnupperst dran, du hast eigentlich den ich glaube, sie waren sogar Titelverteidiger, die finden, die waren 2019 bei der letzten WM, haben die, glaube ich, Gold geholt. Die hast du so dicht dran, und dann verlierst du das Scheißding 2-1, da kannst du noch so den Teamgeist beschwören, ist ja ganz spannend. Du kannst machen, was du willst, irgendwo ist es drin und dann kriegst du die ersten 2 Gegentore und dann fällt ein bisschen was weg. Ja. Kann der Mannschaft keiner übel nehmen, trotzdem war das eine ganz, ganz geile WM mit Höhen und Tiefen, super Start, das hatten wir hier ja auch thematisiert. Dann so ein bisschen ins Wackeln gekommen, hinten raus wieder geliefert und ganz am Ende eben geht die Luft ein bisschen aus. Aber also großes Kompliment an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft rund um Gerhard Kiesling und Erich Kühnack.
Du bist doch wirklich so.
Die Namen kennen die Granden der Vergangenheit. Wobei Kühnackel ist ja jetzt auch dabei gewesen. Tom Kühnackel, der Sohn.
Ja, du meintest aber den
Sohn. Ich meinte Erich, sag ich ja.
Ach so, hast du ja gesagt, richtig.
Ich weiß schon, was ich sage. Naja, ja gut, hast du recht. Also hiermit nochmal Abbitte geleistet. Wir wissen, wie großartig die Eishockey-Nationalmannschaft war. Ich würde ganz gerne, Schmieso, wenn es okay ist, diese Dinge wie nochmal, ja doch, du willst Handball.
Ja, aber das möchte ich nur einmal kurz.
Dieses Hin und Her, Flensburg,
das ist schon,
Kiel,
das ist
jetzt
schon
ist Kiel wieder besser
jetzt
dran.
Jetzt ist
ne?
Kiel wieder besser dran, weil das erste Mal seit Ende 2017 hat wieder ein Team in der Bundesliga in Flensburg gewonnen. Das ist schon Wahnsinn.
Wer war denn das überhaupt?
Berlin, die Füchse.
Ach,
Kretsche und seine Jungs haben da richtig einen
Kretsche, rausgehört. Den sehe ich immer nur irgendwo am See rumlungern und ins Wasser springen.
Naja, das ist sein Zuhause, ne? So ein See hat der halt im Hinterhof.
Ach, das ist bei ihm zu Hause. Ja, du mich lädt er ja nicht ein. Der sagt ja immer nur, ich würde mich, nach Jobs umgucken. Aber dass ich auch ganz gerne auch bade, das weiß der gar nicht, der Heini.
Also, die Füchse haben da echt ein bisschen, die Flensburger haben ja oft so Dinger hinten raus gedreht, nochmal zugelegt. Diesmal lief das Spiel genau andersrum. Mhm. Die waren schon 4-5 oder so vorne und haben dann abgebaut, also in der ersten Halbzeit so weit vorne. Und die Füchse kamen, die sind auch super drauf, die haben einen richtig guten Lauf. Haben die am Ende da noch niedergerungen. Und das war schon unerwartet, weil das war so im Gesamtkontext, das war eigentlich der letzte Stolperstein. Und normal war
Flensburg. Haben die jetzt den Titel da weggeworfen, Flensburg?
Die einzige Hoffnung aus Flensburger Sicht ist sozusagen die mit den Eulen gestern. Kiel hat dann gestern sein Spiel gegen
aber
die Eulen.
Deutlich mit 9 oder so, ne?
Kein Problem, gar kein Problem. Das habe ich sogar kurz gesehen. Und danach, Flensburg hat auch dann sein Spiel gewonnen. Aber jetzt, es gibt eher nur noch 2 Spieltage dann. Kiel spielt jetzt nochmal gegen Lemgo. Das ist, also hat im Pokal funktioniert. Ich sehe irgendwie die Wiederholung dieser Geschichte nicht. Ich glaube, das gewinnt Kiel souverän. in Mannheim, letzter Spieltag. Mhm. Die Rhein-Neckar-Löwen sind halt immer noch so, dass
das ist immer noch eine gute Mannschaft.
An einem guten Tag, ey, die hatten Flensburg auch eigentlich schon geschlagen und holen am Ende dann doch nur einen Punkt. Das ist halt der X-Faktor, was es eigentlich perfekt macht, weil hätten die Flensburger nicht diesen Stolperer gehabt gegen die Füchse jetzt, dann wäre es, glaube ich, durch gewesen, weil Flensburg die letzten zwei Spiele sich nicht mehr nehmen lassen wird. Aber so ist es. Die werden, glaube ich, jetzt beide am nächsten Spieltag gewinnen und dann gucken wir am allerletzten Spieltag. Wenn Kiel kann sich sogar einen Unentschieden leisten.
Was zählt denn,
leisten,
wenn die punktgleich sind, Schmieso?
Natürlich der direkte Vergleich, wie ich das schon seit längerer Zeit. So, und im Abstiegskampf ist es so, dass es jetzt schon unter der Woche dann ein absolutes Endspiel gibt, denn Balingen und Minden, vor allem Minden, gestern gegen Göppingen gewonnen, hinten raus richtig dramatisch, geiler Sieg. Die sind jetzt beide 3 Punkte vor den Eulen und die Eulen spielen jetzt gegen Minden. Das heißt, die Eulen müssen das gewinnen. Sonst ist schon, ja gut, es gibt noch die Konstellation.
Ja, aber dann sind die weg.
Also, sie müssen gewinnen gegen Minden, dann kriegen wir einen Showdown am letzten Spieltag. Sonst hat es die Eulen dann doch nach überragenden Jahren erwischt. Das zum Handball. Formel 1 hat dich ja, glaube ich, total begeistert.
Ja, also das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Diese Saison, und übrigens nicht nur dieses Wahnsinnsduell Red Bull gegen Mercedes und da in erster Linie natürlich Verstappen gegen Hamilton, sondern
und
auch
Bottas, nicht den Bottas vergessen.
Ja, pass auf, das ist ganz spannend, wie unterschiedlich das gestern beurteilt wurde, was der gemacht hat. Sehr interessant, also nicht von Leuten wie dir und mir, sondern von ehemaligen Top-Rennfahrern. Der eine sagt katastrophal wie ein Schulbub und andere sagen nein, der hat an dem ganzen Wochenende eine super Performance abgeliefert.
Nico Rosberg hat ja beides gesagt.
Ja.
Super Rennwochenende, aber in dem Moment macht er natürlich alles falsch.
Ich habe da jetzt auch schon heute ein bisschen was zu gelesen, weil mich das wirklich total in Bann gezogen hat. Aber Bottas ist gar nicht.
Ich bin dir auch schon reingefahren.
Nein, ist ja okay. Ich würde das bei dir nie machen, dass ich dir ins Wort falle. Aber das ist halt der Unterschied. Ja. Das halt, nennt man halt einfach Erziehung. Oh. Scheiße. Entschuldigung. I'm sexy and I know it.
Lass das.
Pass auf. Diese Duelle auch best of the rest. McLaren tat sich schwer und gestern im Rennen, also ich mag ja sowieso, wie Lando Norris fährt, finde ich ganz großartig. Auch Ricciardo, wo alle gesagt haben, was ist mit dem denn los?
Der Norris hatte der dieses freche Überholmanöver gegen Alonso,
ja,
ne?
Ja, der hatte mehrere geile Überholmanöver. Ja. So, dann auch immer schön zu sehen, dass Vettel doch noch richtig gut Auto fahren kann, auch mit einem Auto, was eben schon ein bisschen unterlegen, also zu den ersten beiden sowieso, aber auch gegenüber McLaren und Ferrari unterlegen ist, aber der fährt gut Auto. Dann ist ein Alonso mit seinen 38, 39 Jahren, fährt da noch ganz gut mit. Ein Gasly, der seit einem guten Jahr, seit er von Red Bull wieder abgeschoben wurde, fährt er wieder richtig gut Auto. Das macht total Bock so. Und was natürlich geil ist, du kannst nicht vorhersagen, im Gegensatz zu den letzten Saisons. Da gab es mal geile Rennen, aber insgesamt konntest du vorhersagen, aufgrund der Motorleistung konnte Mercedes diese Rennen kontrollieren. Und wenn nicht was
alles
Besonderes.
Alles außer die Stadtkurse.
So. Ne? Und wenn nicht was Besonderes mit Reifen oder
Regen.
Dann war klar, im Normalfall gewinnt Hamilton und im Nicht-Normalfall Bottas. So. Und dann erst kommen ganz spät die anderen. Klar, Verstappen, ich weiß, der hat ein paar Rennen gewonnen, aber so. Und jetzt hast du so ein Ding, du sagst zu Beginn des Rennwochenendes, ich verfolge selbst das mittlerweile, freies Training, Qualifying, sagst du, was ist mit Hamilton los?
Donnerwetter.
In den freien Trainings sagst du, was passiert da? Weiß aber natürlich, ist immer ein Unterschied, ob du im Training bist, ob du lange, kurze Stints fährst, ob du fürs Qualifying das Setup hast. So, dann kannst du schon im Qualifying siehst du schon, scheiße, Mercedes ist doch dicht dran an Red Bull. Mal gucken. Dann hast du den Eindruck, nee, aber Red Bull ist eben doch diese Nasenspitze voraus und mit dem Fahrer Verstappen, der macht's dann auch. Und plötzlich macht Verstappen einen Fehler und du darfst dir diesen kleinen Fehler eben nicht mehr erlauben.
Der Start, ne?
Ja, da fährt er einfach eine Linie und geht, glaube ich, sorry Leute, wenn das falsch ist, ein bisschen spät auf die Bremse und schon ist passiert.
So hat's Rosberg auch erklärt. So. Das ist geil, dass die geht mit zu hoher Geschwindigkeit oder eben zu später Bremspunkt in diese Kurve rein und kriegt dann noch ein bisschen Wind ab.
Deshalb habe ich es hier so erklärt, wollte das aber als meine Erkenntnis verkaufen. Nein, das hat man tatsächlich gesehen. Wenn man gerne selbst viel Rennen fährt, dann weiß man, Bremspunkt ist wichtig. So, pass auf. Und dann Und dann diese geile Geschichte, eins Top-Strategie, eigentlich klar, aber Reifenmanagement, welches Auto frisst, auf welcher Achse, wie viel Reifen. So, und dann hat es ja mal das gegeben, dass Hamilton mal einen Stop mehr gemacht hat und am Ende noch Verstappen gefressen hat. In Barcelona war das, ich glaube, es war in Barcelona, weiß ich nicht mehr genau. Und diesmal passiert es genau umgekehrt. Mhm. Und Verstappen wird reingeholt, Reifenwechsel und frisst, glaube ich, ein oder zwei Runden vor dem Ende noch den Hamilton. Wie also, geil ist denn das?
Ja. Aber schon der erste Stopp, der ja klar ist, also dass alle einmal stoppen müssen, ist ja allein, weil du verschiedene Reifen fahren musst, klar. Und das war schon so geil, ne? Weil Mercedes sagt ja, wir bauen jetzt den Druck auf, wir holen jetzt den Bottas rein, dann muss der Verstappen nämlich auch, weil sonst, wenn er zwei Runden noch draußen bleibt, holt er der Bottas so viel auf, dass er dann vor ihm ist. Verstappen muss also auch sofort rein, dann muss aber deswegen Hamilton natürlich auch rein, weil sonst passiert Hamilton ja das Gleiche, aber das schaffen sie eben doch nicht mehr rechtzeitig und es war ja keinem so klar, ne, wo die Zeit liegen geblieben ist, aber es hat genauso funktioniert, ideal für Red Bull. Verstappen bleibt haarscharf vor Bottas, dann kommt Hamilton rein und genau diese eine Runde nutzt Verstappen, um an Hamilton vorbeizugehen.
Ja, das war, und trotzdem, Schmieso, am Ende, nehmen wir jetzt mal die letzten 10 Runden, war es schon auch noch möglich, dass Hamilton das wieder irgendwie über die Zeit bringt mit der Strategie, die sie hatten durch
und das eben, ne, das haben wir, für die es vielleicht gar nicht gesehen haben, ne, das ist das, was wir vorhin mit Bottas meinten. Die Hoffnung war, es war klar, okay, Hamilton wollte eigentlich scheinbar vor Verstappen an die Box. Dann hätte der wäre auch gern auf zwei Stopp gegangen. Hat nicht funktioniert. Red Bull war
schneller. Bottas sollte aufhalten.
Sozusagen. Genau. Das heißt, beide Mercedes bleiben draußen. Die Hoffnung, Bottas bremst den Verstappen ein bisschen Reifen kaputt. Aber
naja, pass auf, Bottas, noch nicht mal kaputt. Das muss nur eine Runde länger dauern.
Ja, oder genau, er nimmt ihm Zeit weg.
Eine Runde. Der nimmt ihm eine Sekunde.
Ja.
Und im Normalfall, ist jetzt hypothetisch, aber es hätte reichen können.
Ja.
Und das ist ja das, warum man dann auch sagt, dieses Antäuschen und Bottas fällt, als Verstappen antäuscht, Bottas fällt drauf rein und dadurch ist es ein easy, in Anführungsstrichen, Überholmanöver. Ja. Das wurde ja so extrem diskutiert. Aber all das, guck mal, wie wir jetzt hier über Formel 1 reden, das hat so lange gefühlt über eine lange Saison. Wir haben jetzt, glaube ich, sechs
Rennen gefahren. Es passiert wieder was.
Genau. Und es ist ein Kampf.
Ja, kann sein, 6-7, ja.
Und das macht einfach total Bock, weil man wieder den Eindruck hat, da wird echt gefightet. Klar spielt Strategie immer eine große Rolle im modernen Motorsport, aber das muss ich sagen, ich habe da echt gestern auf dem Balkon gesessen, iPad auf dem Tisch gehabt und habe Formel 1 geguckt, obwohl ich ja normalerweise im Moment mehr aufs Vogelgezwitscher akustisch und optisch hummeln an den Blumen, an den Blüten stehe. Aber das muss ich sagen, hat Bock gemacht. Ja, das wollte ich noch loswerden.
Ja. Also ich habe es natürlich nur in Highlights gesehen, aber selbst das sah sich sehr gut aus. Und dadurch, ich glaube, ja, Hamilton wäre ja vorbeigegangen in der Fahrerwertung mit dem Sieg. So hat Verstappen seinen Puffer ein bisschen ausgebaut. Was sind es? 12, 13 Punkte? 12. Also immer noch.
Das 131 ist zu 119 durch 6 Punkte mehr. Sogar noch.
Sind es nicht so 12 Punkte?
131, 119. Ja, ich hätte es
in
diesem Rennen, er hat noch den Extrapunkt für schnellste Runde bekommen. Deshalb.
Ah, okay. Genau. Ja. Ja, und es ist, was ich wieder so faszinierend fand, ne, weil jetzt erstmal, also ich denke jetzt an die von dem Wochenende gar nichts auch gesehen haben. Ich finde das halt so faszinierend, dass du denkst, ja, ein Stopp dauert ja ewig. Der kostet ja 20, 25 Sekunden. Wie kann das denn aufgehen? Aber auf den frischen Reifen ist es auf dieser Strecke wirklich so krass, dass der Verstappen dem Hamilton 2 Sekunden pro Runde auf den ganz frischen Reifen
dieser
wegnimmt.
Berühmte Grip, wie der packt, wie du Kurven fahren kannst. Und die nehmen da, ich meine, versuch das doch mal als Normalsterblicher auf einem Kurs. Sagen wir jetzt mal, wir nehmen mal einen 5-Kilometer-Kurs. Nimm mal, wenn du sagst, der eine war eine Sekunde schneller auf 5 Kilometer, da würden wir sagen, wie nur eine Sekunde. Ja? Aber im Motorsport sind das auf dem Level natürlich Welten. Ja. Aber da sieht man, was Reifen ausmachen. Ja. Selbst auf dem Level kriegen die das dann hin. Also es war total beeindruckend. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne bespreche. Oder komm, du hast da deine.
Ich habe nur noch eine Randnotiz sozusagen. Das wurde schon öfter mal. Aber wir haben, das ist einfach, wir sind eher Formel 1. Die MotoGP wird immer wieder gefordert. Ich habe mitbekommen, dass Marc Marquez, der Wunderfahrer, ein Jahr ungefähr nach seinem schweren Sturz und langem Aus, jetzt mal wieder auf so mit seiner Lieblingsstrecke, dem Sachsenring in Deutschland, einen Sieg eingefahren hat. Also ich habe es mitbekommen, aber wie gesagt, die Zeit ist leider nicht da, um sich die Rennen auch noch anzugucken. Ich wollte es nur erwähnen.
Auch ein schnelles Motorrad hatte ich mal. Auch Motorradsport interessiert mich, aber tatsächlich ist mir da so ein bisschen, ich bin, okay, Boomer, ich bin so ein bisschen auf der Seite des Doktors, Rossi, dann Hayden, Casey Stoner.
Rossi, der wahrscheinlich sein Abschiedsrennen in Deutschland gefahren hat, ne? Also,
ja, wahrscheinlich. Man hört, also irgendwann wird es auch war. Zeit. Aber an den Namen merkt ihr schon, Dovizioso, fährt der noch? Ich weiß es nicht. Das waren so meine, Dani Pedrosa, das waren so meine Fahrer. Marquez, dann war die Wachablösung. Jetzt gibt's schon wieder ganz viele Junge, die aus den niedrigeren Kubikklassen hochgekommen sind.
Weiß ich nicht.
Da bin ich überhaupt nicht drin und das fände ich jetzt unfair. Das dürfen wir nur im Fußball über Sportarten sprechen, von denen wir keine Ahnung haben. Weil im Fußball tun das alle anderen auch. Also von daher, im Motorsport, vor allem in der MotoGP, sollten wir das nicht tun. Sorry, da sind wir nicht so. Ich verfolge das ehrlich gesagt im Moment auch nicht.
Ja. Ich habe sonst eigentlich nur noch eine Frage habe ich noch.
Jetzt kommt wieder was.
Hula Hoop.
Ja, es ist, wir haben mittlerweile zwei. Die Mia hat schon seit längerer Zeit einen Hula Hoop Reifen. Ja, pass auf. Und die macht das, die kann das wirklich eine halbe Stunde, 45 Minuten am Stück.
Was?
Und zwar ohne, dass das Ding einmal runterfällt und die steht da übrigens und kann eine Tasse Tee dabei trinken. So, pass auf. Dann
Das ist ja schon eine Sache von Körperspannung, ja, oder ja, wie bewegt man
ja,
das Ding?
Ja, pass auf, jetzt, wir kommen gleich. Dann, du kennst ja meine Frau, Lisa.
Ja, kenne ich. Ja. Ich kenne sie sogar schon länger als du, ja, witzigerweise.
Auch das sollte mir zu denken geben. sie ist ja auch 2 Jahre jünger als ich. okay, Bube. Sugar Daddy.
oh.
Haben mir auch schon Leute geschrieben, was es alles gibt. So, pass auf.
Ja, ist ja auch die Wahrheit.
Ist ja auch richtig, natürlich. Meinst du, warum da 2 Porsche vor der Tür stehen? So.
ja, hör auf jetzt. Ich wollte das nicht mehr machen.
Ja, aber du machst es auch selber.
Ja, du hast es provoziert.
Du weißt genau, dass es funktioniert. So, pass auf. So, dann hat Lisa auch einen Hula-Hoop-Reifen besorgt. Und dann habe ich gesagt, wie ich so bin, kennst mich ja eher zurückhaltend eigentlich, was Sport betrifft. Habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich mit diesem scheiß Hula-Hoop, das Ding nehme ich und dann, weil alle sagen, hey, das ist nicht so einfach. So, dann habe ich gesagt, Handy an, filmen, ich mache das jetzt. Und es hat funktioniert, tatsächlich.
Ja, erstaunlich.
Ja, pass auf, ich sage dir, jetzt gehe ich jede Wette ein, das machst du nicht sofort.
Auf jeden Fall. Das kriege ich hin. Also habe ich noch nie versucht, nein, aber da habe ich großes Selbstvertrauen in diese.
Frag doch mal hier unter dem Papierflieger oben rechts bei Schmiso, wie heißt deine Instagram-Seite?
Flo Schmiso.
Flo Schmiso. Sollen sie dir schreiben, was sie glauben, so easy? Du wirst natürlich jetzt heimlich wahrscheinlich üben, das ist nicht so easy.
Ich habe keinen.
Aber pass auf.
Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gib mir das Ding, krieg das hin.
Und dann gebe ich dir noch den schwereren und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Das ist tatsächlich nicht so einfach und die Kunst liegt mit einer nur leichten seitlichen Bewegung. Ich habe natürlich nach vorne und hinten, das ist so ein
nee, lassen wir das. Ja, ja, das, was du auch im Bett geübt hast, ich habe genau verstanden, was
jetzt auf.
Das hast du doch selber angeschaut.
Alter weißer Mann in deinem jungen Alter. So, schlimm. So, jedenfalls, das ist dann schon anstrengend und das ist wirklich, aber im Grunde ist es nur ein leichter Impuls und dann ist das wie so ein Perpetuum mobile.
Aber Moment, das heißt, du hast dir das Ding genommen, einmal, ich glaube, man gibt ja einmal mit
genau,
der
Hand. Genau, und dann habe ich.
Wirklich? Oh, ja. Also es gab keinen Fehlversuch. Nein. Ja, gut. Nein. Das weiß ich auch nicht.
Das ist tatsächlich nicht schlecht.
Ja,
ich aber auch ein Athlet bin. Anschließend, pass auf, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, da siehst du auch mal, wie selbstverliebt ich bin. Dann habe ich gedacht, jetzt ziehe ich einmal das Shirt aus und mach's mit freiem Oberkörper. Das hat auch geklappt. Aber mir ist dann beim Betrachten des Videos aufgefallen, ich glaube ja immer, ich wäre noch ein Monsterathlet, aber in dem Moment, wo so viel sich rund um den Bauch abspielt, habe ich zu Lisa gesagt, ich möchte, dass du dieses Video jetzt unter meinen Augen sofort wieder löscht. Sah gar nicht so gut aus, wie ich gedacht habe. Ja, so.
Ich muss aber sagen, im Vergleich zu das, vielleicht hat es der ein oder andere in einem Kurzausschnitt bei das Wünschmenü der Stars, da waren ja 3 Prominente und Frank Buschmann haben zusammen gekocht.
Ja.
Im Vergleich zu dem, was du da auf deinem Trampolin veranstaltest, sieht das alles höchst seriös aus. Weil, also das Trampolin, das ist wirklich, also das sieht dermaßen affig aus.
Ja, aber das ist halt anstrengend. Das kennst du nicht, weil du nicht weißt, wie man Sport macht. Das ist ja das große Problem. Du bist, und das ist das.
Und eigentlich mal Tennis spielen jetzt irgendwann?
Ja, wie gesagt, es ist mit meinem Knie nicht richtig gut, aber pass auf, dieser immer der Vergleich zwischen uns. Erstmal mit, du musst immer bedenken, also erstmal im Tennis glaube ich wirklich, dass ich dich noch da muss ich wahrscheinlich nur irgendwie so ein Holzbein.
Du hast mir doch spielen sehen auf
Mario. Ja, gut, da sind wir beide nicht. Sind wir beide nicht.
Ja, beide nicht.
Also ich wirklich nicht. Und ich ja auch nicht mehr, weil ich zu selten spiele. Da sollten wir uns auch nicht hier irgendwie als super Tennisspieler präsentieren. Oh Gott, aber ich finde es schon ungerecht, dass du immer auf den direkten Vergleich abhebst mit einem 56-Jährigen, wo du im Grunde weißt, er sieht A noch sportlicher aus und wahrscheinlich auch B noch sportlicher ist. Du, das finde ich schon gemein.
Ich sage dir, ich werde das so lange weitermachen, bis es endlich die Folge Schlag den Star.
Nein, das wird's, nein, das
ist genau nicht buschig.
Habe ich doch schon erklärt. Jetzt lassen wir auch, geht auch alles zu sehr.
Ja, wir müssen eigentlich Basketball haben.
Ja, genau. NBA, ich weiß nicht, was du gesehen hast.
Ich habe in der Tat mir gestern von Spiel 1 West Finals
Ja, lass uns vorher noch Spiel 7 Bucks gewinnen in Brooklyn.
Sehr gerne, genau.
Bei den Nets, weil die Füße von Kevin Durant zu groß sind.
Ja, geil. Ja,
der schießt den
der schrotet Schuss. Das Ding rein und hat wirklich drei Zentimeter dahinter, sonst ist es der Siegtreffer, so ist es der zum Ausgleich in die Overtime.
Genau.
Und geil finde ich weiß nicht, ob du das schon mal, du hast deutlich mehr NBA in deinem Leben gesehen als ich. Ich glaube, ich habe noch nie eine Overtime gesehen, die 6-2 ausgeht.
Ja. Hast du
alle
recht.
Alle tot, oder?
Ja,
keiner
die
kann
sind
mehr.
Alle tot, dann ist es am Ende
53 Minuten durchgespielt, Harden und Durant.
Ja. Und dann siehst du übrigens auch, also Harden kommt ja auch von Verletzungen wieder, muss man auch bedenken. Und du siehst auch, James Harden hat auch gar kein Interesse daran, in der Schlussphase wirklich Würfe zu nehmen. Die er nimmt, sind fast Notwürfe, weil Durant zu ist.
Fünf von über 20, glaube ich. Ne?
Aber auch jetzt mal ausnahmsweise, obwohl ich Hardens Spielweise zum Kotzen finde, kein Vorwurf, denn natürlich gehst du auf den Heißen, auf Durant, der wieder 48 macht. Aber alle platt am Ende, wirklich alle platt. Und dann ist es eben bei Milwaukee doch mehr ein Two- oder Three-Punch, weil es ist dann nicht nur Giannis, der auch 40 macht, glaube ich, aber es ist dann auch Chris Middleton zum Beispiel, der wichtige
Spiel
Dinge
6.
macht.
Ja. Spiel 6 gewinnt ihn Middleton fast noch mehr als andere.
Ja. Und die Verlängerung ist einfach, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich wieder ein bisschen nölen muss, bei aller Begeisterung für da, und natürlich sind es die Superstar-Momente im Basketball, und die hat es ja früher auch gegeben mit Jordan etc., aber es ist dann schon einfach, es hat sich halt auch verändert. Es ist schon oft nur noch eine 1-gegen-5 Kleisterei. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und ob das so der Basketball ist, der mir super gut gefällt, da fällt die Antwort eher auf Nein. Das muss ich einfach sagen. Ja. Ich finde es auch unfassbar.
Aber Buschi, ist es bei den Nets würde ich da wirklich ein bisschen aus der Linie nehmen, ne? Weil guck dir, also
Irving natürlich verletzt nicht dabei.
So, Irving ist raus. Wir ganz ehrlich, war Blake Griffin für, was hat der gespielt? Auch 40, 45 Minuten, dafür war der nicht vorgesehen, bin ich mir ziemlich sicher, aber du hast niemanden mehr.
Das ist ja die Philosophiefrage.
Ja, also ich finde, also das ist halt, du baust dir ein Roster, wo du ganz klar sagst, die Starting Five, wenn sie spielen, wir haben es schon mal gesagt, ne, also Irving jetzt verletzt, LaMarcus Aldridge leider mit größeren Problemen, Karriere beendet. Du baust dir ein Roster, wo du sagst, ja, diese Starting Five, wenn die am Ende auf dem Feld steht, die ist ja quasi unschlagbar, und dann bricht dir da einer nach dem anderen weg.
Ja, aber wir sind ja beim Gedanken, ob ich das schon gut finde, da kennst du meine Meinung zu, dass du dir sowas zusammenbastelst, finde ich schon mal nicht gut.
Ich verstehe dich völlig, leider haben doch aber dieses Jahr wird's zum Glück mal anders werden. Ist spannend, liegt sicher an der Überbelastung. Da hat die mal was Gutes in Anführungszeichen. Aber solche Teams haben doch immer die NBA gewonnen zuletzt.
Es hat doch
keiner mit einer breiten
Zehner-Rotation. Ja, aber du bestätigst mich doch gerade. Das ist ja genau das, so gefällt mir aber der Basketball.
Das gefällt dir nicht,
Mir gefällt es nicht, wenn es nur noch über zwei Leute geht oder so.
Gegenentwurf haben wir bei Bayern Alba drüber geredet.
Ja, ist ein ganz anderer Basketball. Ja. Ich hoffe, dass sich da jetzt keiner drüber aufregt. Den Vergleich ziehen wir nicht. Aber pass auf, wenn das super schön wird, ich weiß nicht, wie das super schön werden soll, wenn nur noch zwei so richtig Traute haben, auch oder einer abzuschließen. Und wenn du Erfolg hast, ist das übrigens am Ende auch alles egal. Aber mir gefällt das einfach nicht. Ich sehe das nicht so gern. Und übrigens, es sind dann übrigens auch, das hatten wir alles schon 100 Mal, dann nimmt einer übrigens auch 35 oder 40 Würfe. Das ist mir halt echt ein bisschen arg viel. Nochmal, wer trifft, hat recht, und wer gewinnt sowieso, alles in Ordnung. Aber mir ist das gestern wieder aufgefallen. Dennoch hat mich, und jetzt sind wir beim Punkt, und davon lebt dieser scheiß Sport, egal wie er heißt, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Fußball. Wenn es um etwas geht, wenn es do or die ist, dann hat es diese Geschichten, dann hat es diese, wir reden noch lange über diese Fußspitze von Kevin Durant. Ja. Wäre er 3 Zentimeter weiter hinten gewesen, hätte Fahrradkette, stünden jetzt die Brooklyn Nets im Finale. im Eastern-Finale gegen die Atlanta Hawks.
Ja, das ist
die
Wahnsinn.
Die in Philadelphia und gewinnen mit einem schwachen Trae Young.
Ja, Reed, der hat so wie Harden ungefähr. Fünf Treffer bei über 20 aus dem Feld. Wahnsinn. Wo man ja eigentlich denkt, das ist doch der Einzige, der dieses Team tragen kann.
Und guck, Ei der Daus, wenn dann mal andere müssen und tun.
Kevin Hörter war es
so, glaube ich. 27, glaube ich, gemacht. Ja. So. Plötzlich, das geht natürlich nicht Woche für Woche, ist mir alles völlig klar. Plötzlich funktioniert das auch übrigens für mich. Simmons bei Philadelphia, eigentlich so ein All-Around-Basketballer. Aber
das ist schon krass, wenn Doc Rivers, der Trainer, wird nach der Philly, die Mannschaft, die ewig getankt hat, um zu sagen, dann bauen wir uns ein Superteam. Jetzt ist Embiid endlich fit. Simmons war der ausgemachte Gegenspieler. 1 und 5 brauchst du ja eigentlich vor allem immer. Überragend besetzt, wenn du so spielen willst, wie die spielen. Und jetzt sagt Doc Rivers auf die Frage, ist Simmons der Zukunfts-Point Guard noch in Philadelphia? Ich weiß es nicht.
Das habe ich tatsächlich gar nicht gelesen, ehrlich nicht. Aber schon seit geraumer Zeit gucke ich oft auf Zahlen. Und wenn ich ihn spielen sehe, ist einfach nicht wirklich durchgehend ernst zu nehmen mit seinem Wurf. Das ist immer schlecht.
Das ist das Problem. Ne? Er hat keinen Wurf und da entwickelt sich
auch keiner. Ist ein sehr guter Rebounder, ist, wenn er gut drauf ist, ein sensationeller Dirigent und Passgeber. Aber du willst eben mit einem Embiid am Brett und mit einem Simmons, dann willst du diesen Two-Punch eben, wir sind wieder dabei, dann willst du haben, der dich gegen die Atlanta Hawks, ohne denen zu nahe zu treten, auch ins Eastern Conference Finale bringt. Ja. Da übrigens sind für mich die Bucks glasklarer Favorit, 4-1, maximal 4-2.
Bin ich voll bei dir.
Wobei
ich das Gleiche über die Serie Philadelphia gegen die Hawks, aber
ich auch.
Die sind ja jetzt über 7 gegangen,
die Bucks
beide. Genau. Also da ist gut was weggeschlaucht an Kraft, nur gefühlt ist bei Milwaukee einfach deutlich mehr noch über. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Also,
aber das, ich muss sagen, habe ich mir die ganze zweite Halbzeit plus Overtime nicht live. Das schaffe ich nachts nicht, aber bei Milwaukee Brooklyn gegen Milwaukee habe ich es mir angeguckt. Das hat mich schon gepackt, obwohl da auch viele Backsteine geflogen sind. Aber pass auf, jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Natürlich ist das eine extrem schlauchende Saison. Du siehst, das wird ja auch ein Riesenthema gerade rausgemacht, zu Recht. Die Top-Spieler zum Großteil nicht dabei, verletzt, Covid, was auch immer alles eine Rolle spielt.
Da hat LeBron ja wieder richtig auf die Kacke gehauen und
gesagt. Ja, wobei, der soll einfach die Schnauze halten. Der soll einfach mal irgendwann, er ist ein Riesenbasketballer, Top 5, Top 3 All-Time, das unterschreibe ich alles. Aber irgendwann ist auch mal gut nach dem, was er sich da in dieser Saison in den Playoffs
erlaubt
hat. Irgendwann ist dann auch mal gut.
Weißt du, was ich überhaupt nicht.
Aber recht hat er, dass das scheiße ist, dass die besten Spieler am Ende nicht spielen.
Ja, das ist spannend. Es sind noch 2 Spieler in den Playoffs vertreten, die bereits einen Ring haben. Der eine ist Kawhi Leonard verletzt, der andere ist Danny Green verletzt. Das ist schon krass, ne? Und den bräuchten die Clippers ja eigentlich, weil die es ja jetzt mit den Suns, also das erste haben direkt ja die Suns mal gewonnen. Das war das, was ich gestern gesehen habe. Spannende Statistik. Da wäre ich nie drauf gekommen, weil du weißt, vielleicht erinnerst du dich noch an die MVP-Saison von Dirk, wo man dann in der ersten Runde die Mavericks gegen den 8-platzierten Golden State Warriors. Und sowas hat man ja gefühlt immer wieder.
Baron Davis, kriege ich jetzt noch Pickel.
Es ist das zweite Mal erst, seit den 70ern gibt es dieses Verfahren mit den Seeds und die Playoffs werden so ungefähr wie heute gespielt. Es ist erst das zweite Mal, dass kein Number One Seed in den Finals dabei ist. Das fand ich extrem interessant. Das habe ich nur als Randnotiz in einem Ding. Aber es sind jetzt, also Philly ist ja rausgegangen jetzt. Und das fand ich schon sehr interessant. Und Utah war ja der andere aus dem Westen. Das fand ich einfach interessant. Das ist dann doch der Number One Seed in der Conference, scheint doch so ein
krasses Ticket ins Finale zu sein. Schon einig sind, glaube ich. Exakt das haben wir in diesem Jahr eben nicht erlebt. Die eine Mannschaft in einer Conference, die wirklich
Corona-Jahr, genau, so ist es.
Ich habe gestern ich habe mir ein NBA-Spiel ganz live bis zum Ende angeschaut, Brooklyn gegen die Clippers. Spannend, es haben auch die, ich mag ja einen Alex Vogel sehr gut, sehr gern, der das als Experte an der Seite von, kriege ich alle nie zusammen bei der Saison. Ich glaube, Alex Schlüter, gemacht hat. Und er hat was sehr Wichtiges zu Beginn des Spiels gesagt. Entscheidend dürfte sein, wer den Ausfall seines zweiten Superstars besser verkraftet. Chris Paul nicht dabei bei den Suns und Kawhi Leonard, hast du angesprochen, bei den Clippers. Ja. Er ist sogar so weit gegangen, da gehe ich nicht ganz konform mit ihm, dass er gesagt hat, Paul für die Suns noch wichtiger als Leonard für die Clippers. Da gehe ich nicht mit, weil Kawhi Leonard auf so vielen Ebenen so viel gibt für eine Basketballmannschaft.
Vor allem emotional, ne? Der kommt ja immer so aus sich raus.
Nein, aber weil er...
Nein, du hast völlig...
Wenn du ihn anguckst, hast du... Du das weißt, ist
wahrscheinlich immer noch der beste Wing-Verteidiger, den es gibt.
Ja,
in der
und
Liga,
du hast an beiden Enden des Feldes hast du, ja, hast du jemanden, wo du sagst, da kommt jetzt die eine Aktion. Das siehst du, er sagt seinem Gesicht nie Bescheid, dass er noch dran glaubt.
Genau,
das ist so. Aber spiegelt ja auch eine gewisse Entschlossenheit wider.
Der immer hochprozentig eigentlich vorne. Ja. Also der wird dir selten oder der wird dir eigentlich nie mal 50 auflegen. Ja. So viele Würfe nimmt der sich gar nicht. Aber wenn der dir 30 auflegt,
er legt auch schon ein paar 40er
halt
Spiele.
Der spielt solche Spiele mit 60% Wurfquote, was eigentlich absurd ist.
So, da ist dann schon im Großen und Ganzen Paul George über weite Strecken in die Bresche gesprungen. Dann haben sie der überragende Mann da in der Utah-Serie, als Leonard raus war, Terrence Mann heißt er, glaube ich, von den Clippers, der
das war Wahnsinn. Der auf einmal herkommt.
Der hat Spiele gehabt mit einer Minute in den Playoffs, hat er gar keine Rolle gespielt.
Das fünfte Spiel klauen sie, da war er schon gut dabei.
Ja, aber im sechsten hat er 39 Punkte hat er gemacht.
Das ist Wahnsinn.
Aber das hat gestern alles nicht so funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Punkt bei den Suns. Das war vielleicht das beste Spiel in der Karriere von Devin Booker gestern, weil mit einer vernünftigen Wurfquote 40 Punkte gemacht. Ich glaube 13 Rebounds.
Erstes Playoff Triple Double
so für ihn. So, und übrigens wirklich auch mit einer. Das hat mir gefallen, so mit so Gesamtperformance, hat auch nicht alles genommen, hat dann damit hier dieser Typ, der in England, in China schon war, Cameron Payne, wo du sagst, weil sie der Wilde, der hat in der NBA gar nichts mehr zu suchen. Der spielt eine gute Rolle. Dann Ayton auf groß hat eine wichtige Rolle gespielt. Die Suns haben das super gemacht. Ich glaube, Chris Paul wird auch wiederkommen. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob der positiv auf Covid getestet wurde.
Man,
das
ist wieder
so eine nebulöse Geschichte.
Es ist, genau. Ich weiß es auch nicht 100%, aber es ist wohl so, dass der schon geimpft ist, aber trotzdem ins Corona-Protokoll rein musste wegen Kontakt, aber deswegen vielleicht auch schneller wieder rauskommt als normal.
Wenn er negativ ist. Tage. Leute, nicht vertun, auch zweimal, also Durchgeimpfte können die Infektion in sich tragen und vor allem weitergeben.
Ja. Du hast nur eine paar Prozent Chance, die zu kriegen, ist deutlich geringer, aber trotzdem.
Wird nicht mehr, kurze Corona-Schulung hier, sonst lassen wir das Scheißthema, aber du wirst im Normalfall nicht mehr krank oder schwer krank, hast einen sehr hohen Schutz, aber du kannst das Virus haben und auch weitertragen. Das vielleicht nur so. Aber wenn, dann glaube ich, kommt Chris Paul eher wieder als Kawhi Leonard. Da wird ja sogar, habe ich gestern von Alex Vogel gehört, von Kreuzbandriss gesprochen.
Oh.
Dann ist, das ist ja, die halten das ja immer sehr unterm Deckel. Wenn das der Fall ist, ist er natürlich komplett raus. Ich glaube auch, dass die Suns, Achtung, die Clippers ziehen ins Finale ein. Ich glaube auch, dass die Suns das mit einem 4-1, 4-2 für sich entscheiden.
Also mich würde es auch, weil die ja, und das ist dieses Jahr ja wichtiger als sonst was, sie sind ja 4-0 durch ihre Viertelfinalserie sozusagen gegangen, also durch die Western Semifinals. Und die Clippers kommen aus dann doch eher Schlachten. Sie haben nicht 7, aber sie haben 6 Spiele gebraucht. Ja. Du hast schon gesagt, bei Chris Paul, mal gucken, wann es dann soweit ist. Aber Spiel 1 ist schon mal in der Tüte, was, glaube ich, immer wichtig ist, weil das ist ja so das klassische vielleicht Überraschungsklauspiel, für den der auswärts spielt. Ja, sie hätten ein 7., wenn sie es denn brauchen, zu Hause. Da spricht schon viel dafür, dass die Suns in die Finals gehen.
Ja. Aber du siehst, ich bin auch da wieder ein bisschen am Start, werde jetzt nicht unter der Woche nachts aufstehen, da macht's dann das Real Life. Aber Kompliment also auch nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es ihn freut oder die Basketballfans sprechen ihm jetzt das Fachwissen ab, wenn es mir gut gefällt, was er da erzählt. Aber Alex Vogel gefällt mir tatsächlich da sehr gut als Experte. Dann möchte ich noch kurz, weil ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil ich weiß, dass ich dich jetzt sofort von 0 auf 100 in 1,2 Sekunden bringe. Der DBB nominiert Yoshi Saibu für die Nationalmannschaft.
Jetzt, lass noch kurz ein anderes Mahnen davor, weil es zu NBA, ich habe eigentlich auch darüber. Das größte Glück von Mark Cuban ist, wenn er dem schreibt, antwortet Nowitzki auch. Das unterscheidet Mark Cuban und Frank Buschmann.
Der Berater
beiseite. Nowitzki, da ist ja jetzt alles weg. Donnie Nelson, der ewige General Manager, ist weg. Rick Carlisle, der
15 Jahre 13. fast da, 13 Jahre, danke, der Chefcoach war, die Meisterschaft geholt hat. Die sind jetzt beide weg, auch große Vertraute von Dirk Nowitzki. Und jetzt ist, vereinfacht gesagt, Nowitzki als spezieller Berater von Cuban, dem Besitzer dieses Teams, dabei, um eine neue Führung und einen neuen Trainer zu installieren. Ganz spannend.
Ja.
Wäre
ja
toll, mit ihm sowas im Podcast mal.
Ja, du kannst mich da jetzt übrigens, solange ich mich noch bereit erkläre, hier teilzunehmen, ich werde nicht irgendwie da Uschi jetzt...
ist doch alles, ne? Gut. Ich wollte das nur loswerden. Ja, und da...
Ich nochmal, ich habe wahrscheinlich ja gar nicht mehr, wirklich gar nicht mehr die richtige Nummer. Und B, vielleicht hat er auch gar keinen Bock, mit jemandem wie dir zu sprechen. Oder mir.
Hallo.
Mich kennt er ja, also mit mir will er nicht sprechen. Stopp, ja, ganz kurz. Was da spielt Doncic eine große Rolle.
Richtig. Im Endeffekt kann man verkürzt sagen, es braucht einen Trainer, dem Doncic vertraut und
umgekehrt. Ja, auf den Doncic auch Bock hat. Da steht ja der 5-Jahres-Vertrag, 200 Millionen im Raum, wo es immer hieß, das ist nur eine Formsache, dass der unterschrieben wird. Das ist unser Franchise-Player. Jetzt, ich weiß nicht, was davon wahr ist, was Pokerei ist, wie auch immer, gibt so erste Ansätze. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wer da Trainer wird und wie sich das alles entwickelt. Da ist auch einer im Front Office, der so ein bisschen gegen Donnie Nelson gearbeitet haben soll. Namen habe ich noch nie gehört. Mhm. Jemand mit griechischem Namen, glaube ich, also griechischer Abstammung, okay, was überhaupt keine Rolle spielt.
Gar nicht,
nenne ich das überhaupt. Und da gab es wohl, da hieß es dann, der genieße mehr Vertrauen bei Mark Cuban als Donnie Nelson. Mhm. Nelson hat dann gesagt, dass hier irgendeiner mehr bestimmt als ich, ist ein Witz. Also da hat's, wie das oft so ist, wenn sportlich nicht so läuft, wie man erwartet, hat's ganz schön rumort. Mit dem Knall jetzt Nelson und Carlisle weg. Und dieser Typ wohl auch mittlerweile auf dünnem Eis, dieser enge Vertraute von Mark Cuban, kann gut sein, dass dessen Rolle jetzt dann die ist, die Dirk Nowitzki einnimmt. Und dann gucken wir mal, wer da so als Trainer auf der Liste ist. Luka Doncic ist ja mittlerweile schon bei der slowenischen Nationalmannschaft und bereitet sich auf die Olympia-Qualifikation mit denen vor. Der spielt da tatsächlich mit. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Deutsche Nationalmannschaft, da reden wir gleich vielleicht noch über eine steile These, die ich bei mir auf Instagram schon vertreten habe. Da kommt ja auch Schröder zur Mannschaft.
Ja.
Aber kurz zu Saibu, der ja so ein wachsweiches Video gepostet hat nach seiner Nominierung durch den DBB für den Supercup am Wochenende. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die Deutschen haben das Ding gewonnen. Deutliche Erfolge über Tschechien, Tunesien und auch Italien. Sehr guten Eindruck gemacht. Saibu sportlich tatsächlich herausragend, muss man sagen.
Muss ich auch sagen, das habe ich nicht erwartet.
In Frankreich gespielt in der letzten Saison.
Zweite Liga ja, wenn ich richtig bin. Ne?
Weiß ich gar nicht, aber da hat er gute Zahlen aufgelegt und hat, ich glaube, 21, 22 und 19 oder so, irgendwie sowas in dem Dreh jetzt am Wochenende gemacht. Richtig gut. Dann hat er im Vorfeld dieses Supercups ein Video gemacht. Also Yoshi Saibu ist der doch sehr, das muss man leider so deutlich sagen, in die Verschwörungstheoretiker und Querdenker-Ecke früh im vergangenen Jahr zu Beginn von Corona abgedriftet ist, gemeinsam mit seiner Frau, verlobten Freundin, weiß ich nicht, Vester.
Deutsche Leichtathletin.
Genau, Alexandra Wester. Und die waren sehr, sehr krass in ihren Äußerungen zum Thema heftig, Corona, genau. Und zum
ich
Thema
will das
Meinungsfreiheit.
Null reproduzieren, aber wirklich die ganz große Scheißdreckecke, wo man jetzt auch weiß, wer sich ein bisschen dafür interessiert, wieso passiert denn sowas überhaupt? Die Masche ist relativ leicht. Wenn ihr wollt, guckt mal, was beim Wendler inzwischen so los ist. Wenn euch das wirklich interessiert, warum machen Leute so einen Scheiß? Es ist ganz einfach. In den USA gibt's auch zig Beispiele. Es gibt Leute, die sehen Angst, um dann in großem Stil für hunderte Euro irgendwelche Notfallkits, Notrationen, Essen.
Aber ist er in die Richtung auch gegangen?
Nein, ich will das nur mal grundsätzlich erklären, warum.
Ja, aber da muss man vorsichtig sein.
Nein, ich will gar nicht sagen, dass er das macht, nur grundsätzlich, warum, weißt du, wenn sich immer jemand die Frage stellt, wer verdient denn eigentlich an sowas wie Corona? Natürlich gibt's da immer Arschlöcher, die an Masken Millionen verdienen oder an gefakten Schnelltests und so, aber es gibt auch einfach Verschwörungstheoretiker. Wo kommt das her? Wie gesagt, man kann mit Angst sehr viel und gutes, schlechtes Geld verdienen. So. Genau, ich will da gar nicht so weit ausholen, aber deswegen bin ich so allergisch, was diese Ecke angeht.
Aber pass auf, vielleicht können wir eins mal, weil ich glaube, das war auch ein Fehler, dich direkt so da reinzuschubsen. Vielleicht, ich glaube, er hat das alles noch nicht gelöscht. Vielleicht einfach mal auf die Insta-Seite von Yoshi Saibu und Alexandra Wester auch gehen, seiner Freundin, und mal gucken, was da vor einem Jahr so drauf war, und auch zum Thema Meinungsfreiheit, dass wir keine Meinungsfreiheit hier hätten, zum Thema ohne Masken auf Großveranstaltungen sich bewegen, zum Thema mit wem geht man auf eine Bühne, unter wessen Regie laufen solche Dinge ab, wer läuft mit welchen Utensilien, wie steht man den Grundwerten und Solidarität gegenüber, das muss man alles in Frage stellen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, weil ich gar keine Lust habe, Yoshi Saibu, ich kenne ihn persönlich gar nicht und Alexandra Wester auch nicht, persönlich zu verurteilen. Das, was sie da geäußert haben, fand ich, ist meine Meinung, keine Wahrheit, ist meine Meinung, fand ich erschreckend und schlimm. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Eine deutsche Basketballnationalmannschaft steht ja für Werte des Landes und steht auch für Werte eines Verbandes, steht für Werte von den Leuten, die für dieses Land dann spielen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist so. Ja. Und mit einer Entschuldigung, die wo man sich selbst entschuldigt.
Was für eine Entschuldigung.
So, da wird nur erklärt, dass man ja durch das, was man gemacht hat, missverstanden werden konnte. Ja. Und in keiner Form wird gesagt, das macht eher noch sie übrigens in einem Video, dass sie sagt, wir waren da zu krass, zu radikal. Mhm. Von ihm habe ich das in der Form nicht gehört. Es ging immer nur darum, ich habe mir das Video angeschaut, die Möglichkeit, missverstanden zu werden. Er steht für die Werte und so. Aber er hat nie gesagt, ich distanziere mich von dem, was da passiert ist, was ich gesagt habe, wie ich mich verhalten habe.
Null. So. 4 Minuten und Schlaftablette.
So, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Punkt. Und dann, das ist ja alles in Ordnung. Das ist ja übrigens, und das muss er übrigens auch begreifen, weil er in einem freien Land lebt, wo die Meinungsfreiheit möglich ist, darf er das tun. In dem Moment darf der Deutsche Basketballbund ihn aber nicht nominieren. Jetzt kommt ein interessanter Aspekt, der, den ich so sehr schätze, aufgrund seiner Haltung. Moment,
da muss man nur, ist wieder da unsere Meinung. Darf natürlich. Der DBB, natürlich darf der das rechtlich gesehen. Das wäre der, aber das ist ja genau ich finde den Punkt ganz wichtig.
Aber wir reden ja von der Nationalmannschaft.
So. Ne? Ich finde eben auch, es ist auch ein Riesen, wenn sich ein Verein, es hat sich ja keiner mehr dafür entschieden, es aus diesen Gründen nicht rein aus sportlichen, längst nicht, hat der ja keinen Job mehr in der BBL, wo er lange gespielt hat, sondern er musste nach Frankreich gehen. So, es ist ja inzwischen auch klar, nach dem, was Hendrik Rödel, der Nationaltrainer, gesagt hat, dass Saibu sehr proaktiv zurück wollte in die Nationalmannschaft, um eben, so wird das zumindest besprochen, sich wieder attraktiv machen zu können für den deutschen Markt, wo er sicher anderes Geld verdienen kann. Und wahrscheinlich will er auch einfach wieder zurück in sein Heimatland, würde ich jetzt mal vermuten. Weil Frankreich ist, glaube ich, für wenige das Ziel der Träume, die Basketballer sind.
So. Es sei denn Villaban, dann würde ich das schon akzeptieren.
Was?
Wenn du bei Villaban spielen kannst, ist es vielleicht...
Ja, okay, aber es ist nicht erstrebenswert, aus Deutschland nach Frankreich in der Regel. So. Naja, aber ich bin völlig bei dir. Wenn ein Verein sich entscheidet und sagt, okay, finden wir vielleicht auch fragwürdig, aber wir fanden es auch nicht so schlimm und sportlich können wir den Typen gut gebrauchen. Da zum Beispiel darf natürlich der deutsche Staat oder so null eingreifen. Das ist ja eben genau der Punkt der freien Meinungsäußerung. Aber was völlig missverstanden wird, freie Meinungsäußerung heißt übrigens nicht, dass du jeden Scheiß erzählen kannst und erwarten kannst, dass das jeder so hinnimmt. Damit hat das nichts zu tun.
Ja, und nochmal ganz, ganz viel. Ich finde, und ich bin ja alles andere als ein Nationalist oder so, aber da gilt es dann schon, die Werte einer Nationalmannschaft und damit auch die Werte unserer Gesellschaft, so. Für die steht eine Nationalmannschaft auch. Das mag man jetzt immer nur als Marketing oder so verstehen. Ich verstehe das tatsächlich auch als eine Form von Verpflichtung. Ich finde, diese Menschen vertreten dieses Land und sie sollten das in einer solidarischen, menschlichen, empathischen Art und Weise tun. So, jetzt pass auf. Und wer hat wieder die absolut richtigen Worte gefunden? Ich mag den sportlich, wie auch für seine Haltung. Das ist Joe Vogtmann, der gesagt hat, sollte Yoshi versuchen, das Gedankengut, das er vor einem Jahr geäußert hat, auch nur in irgendeiner Art und Weise in diese Mannschaft zu tragen, muss er gefeuert werden oder ich bin raus. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt aber der kleine Nebensatz. Und das sollten wir, wenn wir versuchen, fair zu sein, Schmizo nie vergessen. Dann hat er auch gesagt, im persönlichen Gespräch ist Saibu deutlich über das hinausgegangen, was er öffentlich in diesem, das hätte ich als DBB gar nicht zugelassen, dass er dieses Video hochlädt. Ja.
Hat der DBB auch selbst gepostet.
So, also da sage ich, da würde mich jetzt dann schon interessieren, was Saibu dem Vogtmann gesagt hat. Denn wenn Joe Vogtmann, das ist gefährlich, was ich jetzt mache, aber dem traue ich für seine Haltung. Wenn der sagt, das hat ihn überzeugt, das konnte er akzeptieren und er hat ihm wohl auch geraten, geh so und damit für deine Beweggründe und deine Meinung an die Öffentlichkeit. Das ist bisher nicht geschehen. Das finde ich nach wie vor schade. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann zeitnah passiert. Mal gucken, inwieweit das die emotional aufgeladene Atmosphäre beruhigen kann. Was ich tatsächlich ganz unglücklich finde, und ich habe über viele, viele Jahre mit den Verantwortlichen vom Deutschen Basketballbund gut zusammengearbeitet, und dass ich diese Sportart und diese Mannschaft und diesen Verband mag, ist bekannt. Aber wie schlecht kann man so etwas managen? Das hätte alles geklärt sein müssen, bevor Yoshiko Saibu mit dem Adler auf der Brust wieder Basketball spielt. Da kann auch Henrik Rödel, das tut mir leid, Henrik, das geht nicht, da darfst du nicht am Ende entscheiden, sondern das muss der Präsident, das muss der Sportdirektor, nein, es muss der Präsident entscheiden und muss sagen, solange es da keine klare Abgrenzung und eine vielleicht sogar Entschuldigung gibt für das, was damals passiert ist, oder um Entschuldigung bitten, um genau zu sein. solange ist das, finde ich, ganz, ganz, ganz schlecht. Und ich glaube auch, dass sowas hundertprozentig für Teamchemie und Team-Spirit eine Rolle spielt. Aber nochmal, da scheint es so zu sein, dass er im persönlichen Umgang ein paar Dinge mehr gesagt hat.
Also ja, so, aber das Interessante ist halt, und man kann das auch sehen, die Reaktionen, ich sehe es zumindest auf Twitter unter jedem DBB-Post, ist ja, ich bin weiterhin raus, solange der Saibu da spielt.
Ah,
so.
Jetzt gucken eh nicht Millionen von Menschen den
Nein,
Supercup.
Nein, aber das ist doch eh schon, aber du weißt, es gibt eine kleine eingeschworene Basketball-Community und wenn die
Ja, und ehrlich gesagt, das darf auch überhaupt kein Beweggrund sein, und wenn jetzt alle sagen würden, stell mal vor, alle würden sagen, richtig so, der hat doch nichts Schlimmes gemacht, dann dürfte man deshalb das auch nicht als Anlass nehmen.
Nein, du hast recht, nur es ist so, entweder man steht für gewisse Werte und erwartet die dann auch von seinen Spielern oder eben nicht. Wenn man sagt, ach, bei uns ist alles so, bei uns ist alles ungefähr gleich und mein Gott, ob jetzt einer so oder so. Wie gesagt, es geht darum, es darf niemals so kommen, dass Saibu in den Knast kommt, vom Staat her,
was ja
dafür,
auch nicht
was er gesagt hat. Ja, das ist der Kern der Meinungsfreiheit. Aber es darf sehr wohl so sein, jeder Verein darf sich das für sich entscheiden, wollen wir so einen für uns spielen lassen. Alle in Deutschland haben sich bisher für Nein entschieden. Mal gucken, ob sich das durch die EM irgendwie nochmal ändert. Aber ich bin voll bei dir, dass der DBB Vorbildfunktion, was Nachwuchsbasketballer angeht. Man könnte zig Sachen nennen. Das kann nicht ansatzweise mit den Werten des DBB übereinander gehen.
Es gehört dann eben, das tut mir dann auch leid für Yoshi Saibu, es gehört dann eben auch zu den Folgen der freien Meinungsäußerung in diesem Land, die Gott sei Dank möglich ist, dass man mit Konsequenzen zu rechnen hat. Du hast das schon angesprochen, und das wäre in dem Fall so. Er bekommt ja kein Berufsverbot. Was ich auch tatsächlich, diesen Aspekt, den du schon angesprochen hast, wo ich dann auch mit Fremdel extrem, aber viel, also man müsste vielleicht mal wirklich mit ihm persönlich sprechen, wenn er offen wäre und wir auch offen für seine Argumentation. Es ist ja schon krass, wenn man und damals war es zumindest für mein Empfinden nicht nur, was Corona-Maßnahmen betrifft, sondern was Freiheit und Meinungsfreiheit in diesem Land betrifft, so extrem auf dieses Land schimpft, dann aber die Nationalmannschaft dieses Landes nutzen möchte, um eventuell davon zu profitieren. Das ist übrigens für einen Profisportler, ich sage jetzt mal gefährlicherweise, fast menschlich, weil natürlich, der kann seinen Marktwert steigern, ist aber tatsächlich am Ende auch nicht so ganz konsequent.
Nee, null.
Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, ich habe keine persönlichen Ressentiments, weder gegen Saibu noch gegen Alexandra Wester. Ganz im Gegenteil, ich habe beider sportliche Leistungen immer, bewundert ist übertrieben, aber als gut und positiv empfunden. Das letztes Jahr ich glaube, es ging schon los im März, April. Das war für unser beider Meinung schwer nachvollziehbar.
Ist so, totale Scheiße. Ich muss es ehrlich so sagen, es regt mich richtig auf.
Aber das spaltet unsere Gesellschaft eh schon. Nur ich denke, dass wir das hier im Sportpodcast ansprechen sollten. Ein heikles Thema noch, Schmizo. Ja, tatsächlich.
Müssen wir mal zum Ende kommen.
Ja, ich weiß, du musst noch Handball-Podcast machen heute.
Ja.
Aber ganz kurz, wenn wir über Teamchemie sprechen und was kann Einfluss haben, das wirkt insgesamt sehr gelungen im Moment beim DBB. Konnte man echt an den Spielen beobachten, auch wie die miteinander umgehen. Man achtet, oder ich habe übrigens immer besonders drauf geachtet, wie gehen die mit Saibu um, abklatschtechnisch etc. Die interessante Variante kommt jetzt. Seit heute ist, glaube ich, Dennis Schröder bei der Basketballnationalmannschaft, der wahrscheinlich zweit oder für mich drittbeste deutsche Basketballer aller Zeiten. Eins Nowitzki, für mich zwei Schrempf, drei Schröder. Ja, weil Schrempf, für mich ist Basketball eben mehr als 1 gegen 1, Isolation und Pick and Roll und selbst den eigenen Weg großartig gehen. Das hat nämlich Dennis Schröder geschafft. Diese Karriere ist zu bewundern. Er kommt zur Mannschaft. Wir haben in Erinnerung die EM 2019. Ich glaube zu wissen, dass nicht alles so heile Gänschen in der Mannschaft war, in der was die Atmosphäre betrifft. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn Dennis Schröder kommt. Es wird sich die Spielweise ändern. Die wird sich komplett ändern. Das geht auch gar nicht anders. Wenn du diesen Superstar hast, musst du ihm etwas geben. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Ich habe eine steile These. Und ich habe das hier 100-mal betont in diesem Podcast. Ich habe nichts persönlich gegen Dennis Schröder. Ich hoffe, er auch nicht gegen mich. Und ich bewundere diese unglaubliche NBA-Karriere.
Ja.
Ich, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ihn nicht nominieren. Ich würde mit dieser Mannschaft, die da ist, die eh schon auf Theis, Kleber, Hartenstein verzichten muss, würde ich diese Art Basketball, die sie jetzt beim Supercup gespielt haben, das war nicht 1A Gegnerschaft, aber es hat mir gut gefallen, würde ich mit den Berlinern, die dazukommen, Thiemann, Giffey und irgendeinen habe ich noch, Loh, würde ich versuchen, mit der Gefahr, dass mir der überragende Point Guard natürlich fehlt in der Besetzung dann. Aber Bonga hat mich extrem positiv überrascht. Isaac Bonga. Und ich würde das machen, weil ich glaube, diese Mannschaft kommt eher, gerade ohne die Angesprochenen, kommt eher über das, was sie immer ausgemacht hat, über dieses Rackern, Kämpfen, Kämpfen, jetzt Supertempo-Basketball, als über diese vermeintliche Unruhe. Das geht nicht gegen den Charakter von Dennis Schröder. Das geht gegen den Basketballcharakter und die typische Spielweise
ich verstehe, von Dennis Schröder. Okay.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft. Hoffentlich sie rocken das olympische Qualifikationsturnier in Kroatien mit einem überragenden Dennis Schröder. Und ich sage, das war genau so eine verkackte Aussage wie vor vielen Jahren, als ich gesagt habe, Schröder von der Kategorie gehen jedes Jahr 50 Playmaker vom College ab. Das haut nicht hin. Da lag ich dermaßen schief und da das kann ich einräumen.
Gut.
So. Du hast ein bisschen Hummel im Hintern, ne?
Nee, alles gut, aber ich habe das ist jetzt wirklich so eine steile. Ich bin immer der ist so überragend, da kann ich nicht mitgehen. Das muss der Trainer hinbekommen, dass das trotzdem
ja, natürlich ist das auch ein Punkt. Natürlich glaube ich auch mit einem ganz starken Trainer, der übrigens sich auch traut, und ich glaube, dass Dennis damit auch umgehen könnte. Guter Punkt von dir. Guter Punkt. Mit einem ganz starken Trainer, glaube ich, geht das auch. Und das würde auch Dennis im Zweifel akzeptieren. Mhm. Wenn das nicht, dann sowieso raus. Mhm. Mit einem ganz starken Trainer, der ihn in eine Rolle bringt, die für die Mannschaft gut ist, die nicht nur für seine Stats gut ist, sondern für die Mannschaft gut ist. Dass ein Vogtmann da gut mit leben kann. Jetzt habe ich fast gesagt, ein Zipser, weiterhin gute Besserung, Paule, der ist natürlich nicht dabei. Aber all die anderen, dann ist es anders. Da hast du recht. Mit einem Coach, sehr guter Einwand, Schmizo. Was ist denn los mit dir? dann nehme ich das sofort zurück. Aber unter den gegebenen Umständen, mit diesem Trainer, mit der Vorgeschichte, mit dem, was ich jetzt am Wochenende gesehen habe, ist es diese steile These, ihn nicht zu nehmen. Mhm. Mit einem ganz starken Trainer, der sagt, Dennis, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist unsere Spielweise, das ist unsere DNA. Und du mit deinen Stärken und Schwächen passt da wunderbar rein, aber du musst dich unterordnen. Dann ja.
Ja. Naja, ich glaube, er kann halt wahnsinnig viel verlieren, wenn er ihn ernsthaft nicht nominiert und es dann schief geht. Das ist,
er kann aber auch, und das ich sage nur 2019, du kannst auch extrem viel verlieren, wenn du ihn nominierst und es dann schief geht.
Ja, es stimmt eigentlich.
Also, es ist schwierig, aber das war vielleicht in 77 Folgen Lauschangriff der beste Einwand, den du spontan, wo in deinem Kopf schon der nächste Podcast lauert. Ich sehe es dir nämlich an. Ja, bei dir im Kopf sind schon Termine und machen und tun. Und trotzdem, und da sieht man mal, dass auch du bei weichen Faktoren plötzlich lieferst. Wenn du nicht immer nur so wissenschaftlich, unvorbereitet, ein Thema, auf das du nicht dich einstellen konntest. Und es kommt der beste Einwand in 77 Folgen Lauschangriff.
Ah, schön, dass dir das so gefallen hat. Es ist wirklich, ich habe schon viel bessere Einwände, aber ich kann jetzt keinen nennen.
Ja.
So.
Natürlich zählt das Torverhältnis.
Ja, du bist ein Arsch. So. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lauscher. War ganz schön lang. Wir müssen jetzt Schluss machen. Am Donnerstag versprochen, nach dem Deutschlandspiel wird's kürzer.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
damals? War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lausch am Griff, Lausch am Griff. Lausch am Griff. Yeah, this is...